Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Es quietscht. Dramen spielen sich ab. Einer der Studiogäste war auf Koffeinentzug, weil sein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk nicht da war. Ein neuer Bundespräsident ist gewählt worden und der Bundesinnenminister hat es für eine gute Idee, 14 Thesen dazu zu schreiben, was man mit der Netzpolitik so machen sollte. Und das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Hier im Chaosradio, zu dem ich euch recht herzlich willkommen heiße, am 30. Juni, also dem letzten Mittwoch im Monat. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen bei allem, worum es hier geht, was wir gleich nochmal genau erklären werden. Und das könnt ihr auf vielfältige Weise tun. Am liebsten ist uns natürlich nach wie vor, wenn ihr diese eine Telefonnummer benutzt, die wir hier zur Verfügung haben.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Oder ihr könnt auch im Wiki euren Kommentar hinterlassen oder im Blog oder im IRC-Kanal mit uns chatten. Das gibt's alles im Wiki unter chaosradio.de zu klicken, wo man das wie machen kann. Ich kann nur eins gleich sagen. Einer der Gäste wird dort heute nicht unterwegs sein und das ist Fefe. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum wirst du nicht im IRC-Kanal sein?
Ich bin nie im IRC und wenn, dann nicht unter meinem Namen.
Doch, ah ja,
klar. Okay. Könnte ich nie zugeben, oder?
Außerdem zu Gast heute noch Daniel Schmidt.
Hallo. Tag.
Hi. Warum bist du nicht im IRC?
Weil ich hier sitze.
Okay. Ihr beide seid heute hier im Radio, weil wir über ein Thema sprechen wollen. Der Anlass zumindest war 14 Thesen zu den Grundlagen einer gemeinsamen Netzpolitik der Zukunft. Das
genau.
Hat ja der Herr de Maizière, unser Bundesinnenminister, zu Protokoll gegeben, war letzte Woche, glaube ich. Und ihr habt dann mal beschlossen, wir müssen das jetzt mal in richtig machen. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, also ich meine, die Hauptaufgabe des CCC ist ja in letzter Zeit gewesen, wenn die Politik mal wieder grob Mist macht irgendwo, dass wir das kommentieren und kritisieren und dann auch sagen, was man besser macht. Und dieses Mal haben wir das natürlich auch versucht, haben uns hingesetzt, haben gesagt, okay, wir lesen diese Thesen jetzt mal durch und wir haben die gelesen und hätten danach nicht sagen können, was da jetzt eigentlich drin stand.
Also okay, so ja, Moment, aber du kannst doch nicht, also okay.
Das ist immer doof, wenn man eine Sache kritisieren soll, die eigentlich keine Aussage beinhaltet.
Ja, aber lass uns ja mal doch, versuchen. Lass uns doch mal irgendwie.
Wir haben die sogar ausgedruckt, also wir sind ja eigentlich keine Internetausdrucker, aber wir haben mal eine Ausnahme gemacht.
Ja, wir haben die mal eine Ausnahme gemacht?
Ja, wir haben gedacht, hey, vielleicht funktioniert es besser, wenn man sie ausdruckt, ja?
Ja, aber guck mal, es ist doch hier, also These 1,
weiß das ja nicht.
Hört sich doch gleich richtig genau. Gut an. Bewusstsein für gemeinsame Werte schaffen.
Schärfen.
Schärfen.
Schärfen. Ja. Siehst du, so ist das, die sind so schlüpfrig, diese Aussagen.
Aber was ist denn
da? Die kannst du nicht mal ablesen ohne. Ja, da ist halt nichts da, dahinter.
Also ich vermute, also wenn ich dich jetzt das frage, was ist deine Lieblingsthese, die du einfach so übernehmen würdest, würdest du sagen?
Keine.
Keine. Mhm, okay.
Also es liest, ich meine, man muss es auch mal würdigen, ja. Das ist ja eine Kunstform für Politiker, dass sie 4 Seiten füllen können, ohne irgendwas zu sagen. Das ist ja eigentlich deren Kernkompetenz. Also ja, wir meckern ja immer, dass die keine Ahnung haben, aber eigentlich ist es ja eine Leistung, ja.
Und das ja, nachdem extrem viele Netzdialoge ja vorher geführt wurden. Also es ist ja nicht so, dass er sich ganz alleine etwas hätte überlegen müssen für diese Thesen, sondern er hat ja auch aus der Community und von vielen anderen da sehr viel Feedback bekommen, was denn Themen sind, die aufgegriffen werden müssten. Und viele von denen sind überhaupt nicht erst eingeflossen. Also das ist dann vielleicht die zweite Kunstform, wie man das, was einem von Experten nahegelegt wird, irgendwie möglichst gut ignoriert und dann hinterher etwas produziert, was immer nur noch heiße Luft ist.
Also hier, ich will mal eine zitieren, die das besonders schön macht. Hier steht zum Beispiel These 2. Rechtsordnung mit Augenmaß weiterentwickeln.
Mhm.
Das heißt doch überhaupt nichts. Ja, da ist überhaupt kein.
Wir sollten soweit als möglich auf das bestehende Recht zurückgreifen und Selbstregulierungskräfte stärken. Heißt doch, das Netz soll machen, was es will und wir erlassen keine neuen Gesetze. Nee,
lies mal den letzten Satz. Die Entwicklung von nationalem, supranationalem und internationalem Recht muss Hand in Hand gehen. Also ja, er will die Gesetze doch weiterentwickeln. Er sagt erst, nein, eigentlich reicht, was wir haben. Dann sagt er weiterentwickeln. Und damit es nicht irgendwie so ausgelegt wird, als ach, die machen jetzt doofe Gesetze, schreibt er in die Überschrift, mit Augenmaß weiterentwickeln. Also das alles ist eine Übung darin, nichts zu sagen. Also da kann jetzt jeder genau das reinlesen, was er haben wollte, aber wenn du dich anstrengst, kannst du auch das Gegenteil dessen, was du haben wolltest, reinlesen.
Na warte mal, aber hier ein eindeutiger Satz. Ich habe einen eindeutigen Satz gefunden.
Oh ja.
Eine schrankenlose Anonymität kann es jedoch im Internet nicht geben.
Genau, das ist die Kehrseite von den Sachen. Die Stellen, wo er dann doch mal was sagt, die sind falsch.
Aber warum? Was ist denn dagegen einzuwenden?
Das gegen Anonymität? Nein, also wir sind eher im Gegenteil der Meinung als CCC, dass Anonymität eine wichtige Sache ist. Ja, denn wenn ich mich zum Beispiel über irgendwelche Randgruppen Sexfetische informieren möchte, dann ist es vielleicht gut, wenn ich das machen kann, ohne zu offenbaren, dass ich es bin, ja? Oder wenn ich mich informieren will über die Prävention von Sexualkrankheiten, die irgendwie besonders peinliche, was weiß ich, die irgendwelche Auswirkungen haben, die mir peinlich wären. Oder wenn ich mich informieren will, sagen wir mal, ich bin in irgendeiner großen Firma und möchte mich informieren, wie das denn mit den Jobangeboten der Konkurrenz ist, dann ist es natürlich wichtig. Na was denn? Es gibt
ja ganz ich wollte gerade sagen, Regel 34 gilt ja sozusagen im Internet. Wenn ich weiß, was das ist, schlägt das jetzt nach.
Genau.
Ob das noch was gibt, was nicht mit Sex zu tun hat, warum man anonym sein will.
Genau, das habe ich ja gerade gesagt.
Ja, genau.
Es geht doch auch um politische Willensbildung und diese ganzen Geschichten. Ich muss doch das sagen können, was ich möchte, genau wie ich das auf der Straße sagen kann, ohne dass irgendjemand direkt von mir einen Ausweis verlangt und ich mich ausweisen muss und mich dazu bekennen muss, dass ich als Person diese Aussage getroffen habe. So, das muss doch möglich sein. Es geht ja hier nicht um unbedingt illegale Dinge, sondern einfach darum, dass ich meine Meinung gut tun kann, ohne dass das irgendjemand überprüfen kann. Oder dass ich fürchten muss, dass irgendjemand kommt und das Recht hat, das zu überprüfen.
Okay, ja,
oder zu dokumentieren, also, irgendwo weiterzugeben.
Ist nach wie vor wichtig, sage ich mal. Was ich hier noch schön fand, da möchte ich gerne noch eure Meinung dazu haben. These 14. Staatliche IT-Systeme attraktiv und sicher ausgestalten. Wie weit sind wir davon entfernt? Oder haben wir es schon erreicht?
Ja, wie viele attraktive IT-Systeme, also ich will gar nicht von der Sicherheit reden, aber
davon würde ich aber lieber reden wollen. Also attraktiv. Nee,
warte mal, das scheitert doch schon an der Attraktivität. Hast du mal versucht, die Steuererklärung online zu machen zum Beispiel? Da kriegst du doch Ausschlag beim Versuch. Das geht doch gar nicht. Ja, und natürlich
ist das stimmt nicht. Ich habe nämlich Geld für ein Steuerberatungsprogramm ausgegeben, was mir das wiederum abnimmt.
Eben. Weil es nämlich so scheiße ist, dass du lieber eine Software kaufst, um es für dich zu tun.
Okay, ja, das stimmt.
Also wir kommen schon nicht mal mit der Attraktivität, was das einfachere Kriterium ist, hin. Ja, mit der Sicherheit müssen wir gar nicht anfangen.
Wieso nicht?
Na, weil das kein Mensch irgendwie offen überprüfen kann. Das ist ja nicht so, dass sie den Quellcode veröffentlichen. Ich kann den halt glauben oder auch nicht.
Das heißt, eine abgeleitete Forderung wäre, dass also sicher, sozusagen die Sicherheit von IT-Systemen ist schon eine gute Idee. Darauf, also
na, aber ja, natürlich. Okay.
Aber um das zu überprüfen, das sollte auch die Öffentlichkeit tun können und deswegen müsste das alles open source sein oder
zumindest quelloffen sein. Sollte es jeder tun können, der qualifiziert dafür ist oder der Meinung ist, er möchte das tun. Das ist ja genau wie mit allem anderen der Punkt. Da sind wir dann auch gleich wieder beim Thema Transparenz und bei dem, wie nachprüfbar überhaupt alles sein sollte. Und das ist ganz natürlich was sehr wichtig ist. Das wird auch immer wichtiger, je komplexer die Welt wird. Und das ist genau einer der Punkte, die hier komplett fehlen in dieser ganzen Angelegenheit.
Ich wollte gerade sagen, habe ich gar nicht gesehen.
Genau, nee, das ist übrigens eben eine alte Forderung vom CCC, der maschinenlesbare Staat.
Was? Warum das?
Na, wir haben maschinenlesbare Ausweise, die brauchen wir eigentlich nicht. Ne?
Okay.
Wir möchten gerne einen Staat haben, den ich mit meinem Computer bearbeiten kann, wo ich nicht alles selbst lesen muss, sondern wo mein Computer die Daten lesen kann.
Genau. Moment mal, aber seid ihr nicht auch die Leute, die immer sagen, ja, irgendwie diese ganzen Datenbanken und so, das müsste man jetzt aber nicht öffentlich machen und überhaupt...
Ja, das stimmt ja auch. Also wir haben einen alten Spruch in der Hackerethik dazu, der heißt nämlich, dass du öffentliche Daten nützen sollst und private Daten schützen.
Okay.
Aber die Daten, die du hast, die sollen bitte maschinenlesbar sein. Ja, der Staat soll nicht deswegen vor Hackern sicher sein, weil er die Interfaces nicht anbietet, sondern die Daten, die wir haben, sollen bitte auch für alle verfügbar sein. Und zwar so, dass es auch jeder machen kann.
Okay, jetzt sind wir schon durchgehen der 14 Thesen
Tangenten.
Sind wir hingekommen zu dem, dass ihr ja sozusagen eigene Thesen aufgestellt habt. Wobei ich noch einen interessanten Punkt finde, warum eigentlich nicht vorher? Also vorher was? Ist man als Chaos-Club, ist man sozusagen dazu verdammt reagieren?
Gab's vorher. Gab's vielleicht nicht vom CCC,
Das ist was ich meine. Sozusagen. Das Ding ist, also zum Beispiel jetzt, wie wir hier sitzen. Wir sitzen ja nicht hier an einem Mittwoch und sagen so, wir stellen jetzt mal 25 Thesen oder wie viel auch immer ihr haben wollt zum Dings auf, sondern ihr sagt so, jetzt hat der Innenminister das gemacht, jetzt machen wir das auch.
Moment, das ist ja der Aufhänger.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass der Innenminister vorher ja sogar, man konnte ja Fragen stellen und man konnte bestimmte Dinge einbringen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eben ja schon gesagt habe, dass genau das, alles was an Input vorher geliefert wurde, einfach ignoriert wurde. Und wenn wir vom maschinenlesbaren Staat sprechen, ja, bei der Ansprache hat der Herr de Maizière das Ganze, was sich dann Open Data nennt vielleicht oder Open Government, überhaupt nicht angesprochen. Und hier haben wir These 12, das sind die Online-Angebote nutzerorientiert und kostengerecht ausbauen. Und das ist noch so ein Allgemeinplätzchen, in dem überhaupt nichts drin steht. Und das ist dann...
Also
sind wir wieder da. Es gab ja Input und es gibt genug Ideen und so, aber man interessiert sich nicht dafür. So, und dann kann man jetzt proaktiv vorher schon was sagen, das führt zu nichts und man kann reaktionär jetzt hinterher was sagen und das wird vielleicht so genauso wenig
führen. Also der Fehler liegt eurer Ansicht nach im System, sozusagen, es gibt die ganzen Ideen schon, aber man kann sie erst dann in der breiten Öffentlichkeit unterbringen,
keine von den Thesen, die wir jetzt äußern, ist neu, sondern das sind alles Sachen, die wir seit Jahren sagen. Und wir haben sie auch schon zusammengefasst und seit Jahren gesagt. Also wir haben nicht Thesen dazu gesagt. Aber im Grunde sahen wir die Notwendigkeit nicht, das nochmal zu sagen, weil wir ja einen Dialog gemacht haben mit der Regierung. Ja, die Regierung ist ja auf uns zugekommen und wir sind vorher auf die Regierung zugekommen und haben gesagt, Leute, fragt doch mal ein paar Sachverständige, uns zum Beispiel. Ja? Und dann haben wir mit denen geredet und die Regierung und der Herr Maizière ist da auch tatsächlich hingekommen und hat dann schön simuliert, dass er uns zuhört und hat dann aber genau dasselbe gemacht wie vorher. Also dann hätten wir uns auch sparen können. Und eigentlich wäre natürlich die Idee gewesen, dass die Thesen, die er dann veröffentlicht, unsere Thesen beinhaltet. Aber das ist halt nicht geschehen. Und wenn das nicht ist, dann machen wir halt eine Radiosendung, haben wir uns gesagt.
Wärt ihr nur zufrieden gewesen, wenn sozusagen statt seiner eure Thesen gekommen wären? Oder wäre es schon okay gewesen, wenn er gesagt hätte, das ist der Punkt und es gibt folgende Ansichten?
Na, wir haben keinen Alleinseligmachungsanspruch. Wir sind ja nicht die katholische Kirche hier.
Oh, ja? Verstehe.
Nein, also das heißt, wenn er noch mehr Thesen hat als wir und die inhaltlich keinen Widerspruch darstellen, dann kann er die von mir aus auch gerne äußern. Ja? Solange er nicht dran schreibt, dass es vom CCC ist, ist das in Ordnung.
Okay, das hört sich jetzt schon so an, als ob er erst euch fragen soll und dann noch dazu dichten darf, wenn er will.
Ja,
okay.
Das ist sowieso eine gute Idee. Das kann ich eigentlich allen Politikern an der Stelle
machen. Möchtest du vielleicht dann als nächster Bundespräsident?
Nein, das ist der Wolf, der präsentiert uns genau richtig. Das ist exakt der Mann, der alle deutschen Eigenschaften perfekt auf den Punkt bringt.
Diese Aussage ist so gemein.
Du böser Mann.
Ich bin böse, ja.
Wir sind also bei den 14 Thesen und Marcel hat angerufen, weil er die toll findet oder nicht. Hallo Marcel.
Hallo, ja, drei.
Ja, wie sieht's aus?
Ja, die sind großartig. Ich weiß nicht.
Warte mal, bis du unsere Thesen hörst.
Naja, also ich habe irgendwie das Gefühl, bei unserer Bundesregierung, das sind alles Leute, die haben das Internet nicht verstanden. Und ich glaube, wenn die das Internet erfunden hätten, dann wäre das so wie Telefon. Dann hätte da jeder seine Telefonnummer und dann muss man da bezahlen. Und
nee, Videotext. Nee, wie hieß das damals? Teletext, ne? Teletext. BTX, genau. Ja. Bildschirmtext. Oh, das war doch mal schön zentralistisch.
One way.
Ja. Mit Billing. Hauptkomponente war das Billing. Ja?
Richtig. Und was ich auch ganz furchtbar finde, auch in den Thesen, ist diese, ich nenne es mal Prostitution für die Industrie.
Inwiefern?
Ich meine jetzt gerade mit dem digitalen oder elektrischen Personalausweis und Identifizierbarkeit. Und auch was die Musikindustrie angeht, mit Anonymität im Internet ist böse und es muss alles nachvollziehbar sein. Und dann auch die Forderung, die er hat, nach mehr Verantwortlichkeit, und das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein.
Naja, ich finde ja These 11 besonders fies. Da geht es dann nämlich darum, die technische Souveränität muss gewahrt bleiben. Und damit ist gemeint, dass wir in unserem Land die Kompetenz haben sollen für die ganzen wichtigen IT-Projekte, die wir angehen. Und die hat er aber vorher rausgeekelt. Ja, das ist da, indem er ein Hacker-Tool-Verbot-Paragraphen hat unsere Regierung gemacht, gegen unsere Ratschläge übrigens. Und jetzt fällt ihnen auf, dass sie keine kompetenten Leute mehr haben. Na, also ich helfe denen nicht mehr. Ja?
Da hätten sich vielleicht auch vorher überlegen sollen. Bist du denn, das möchte wie ich kommst da, du überhaupt drauf, dass du zu den nationalen Kernkompetenzen...
Nee, darum ist es... Ich glaube, wir sollten später nochmal genauer über diese Nummer mit Experten und...
Ja, da haben wir überall noch einzelne Punkte.
Das spreche ich nochmal genau. Was mich nochmal interessieren wird, Marcel, du hast ja jetzt gesagt, die haben alle keine Ahnung. Ich habe mal über den Herrn de Maizière gehört. Da hat man jemand gesagt, das Schlimme an dem ist, dass der wohl Ahnung hat, aber sozusagen trotzdem genau das Falsche in Anführungszeichen will.
Ja gut, die Frage ist, das ist das Falsche aus unserer Sicht, vielleicht ist das aus seiner Sicht genau das Richtige.
Ja,
also es hängt ja doch immer davon ab, was für einen Hintergrund er hat. Ich meine, ich denke da gerade an Lobbyismus. Ich meine, Messier ist auch ein CDU-Mann, soweit ich, oder?
Ja.
Also ich meine, da liegt er ja mit seinen Forderungen komplett in der Linie seiner Partei.
Ich glaube, er ist auch der Schwager von Schäuble, ne? War das nicht so? Das war irgendwie so eine sehr bizarre, ja.
Naja, ich meine, dem Messier muss man ja zugute halten, er hat es noch nicht geschafft, so viel Schaden anzurichten als seine zwei Vorgänger.
Wir müssen ja vielleicht ein bisschen höher drehen. Erstens hat er noch Zeit und zweitens haben wir hoffentlich höhere Ansprüche, als dass sie weniger Schaden machen als die Vorgänger.
Naja, also ich meine, wenn man sich Schäuble anguckt oder auch Chili, dann ist das schon mal ein Riesenfortschritt.
Ja, aber jetzt muss ich nochmal fragen, jetzt sagst du irgendwie, okay, der hat Ahnung, der will vielleicht ganz was anderes, liegt daran, dass er herkommt, der ist ja aber auch gewählt. Vielleicht wollen die das in Deutschland ja so, also vielleicht ist das super, vielleicht wollen die Leute hier draußen in ein kontrolliertes, personifiziertes, unanonymisiertes und super kompetentes
Internet. Naja, ich habe den nicht gewählt.
Und naja, klar, aber wir sind schon Demokratie und sozusagen es scheinen genug Leute gewesen zu sein.
Naja, wir sind eine parlamentarische Demokratie.
Ich war das not my president?
Ja. Das heißt, wobei, ich glaube, wenn jetzt nochmal Wahlen wären, wird es auch ein bisschen anders aussehen. Also zumindest hätten wir keine FDP
mehr. Na, die FDP ist auf dem richtigen Weg, wollte ich gerade sagen.
1,8% oder so.
Aber zu dem, was die Menschen denn überhaupt wollen, ist ja auch wieder die Frage, wie die Politik ihnen das überhaupt verkauft. Und wenn man das, wir hatten uns zwar eigentlich vorgenommen, auf dieses Thema nicht weiter einzugehen, um ihm nicht den Gefallen zu tun, das weiter zu promoten. Mhm. Aber insgesamt ist es ja schon so, dass hier die Angst, die man haben muss vor der Technik, auch in der Rede, die er ja gehalten hat, extrem geschürt wird. So. Ja, es wird immer auf Probleme hingewiesen und darauf, wie schlimm alles ist und welche Probleme wir haben können mit dem Internet und der Freiheit von allen und dem, dass der Staat das nicht reguliert kann. Und das ist ja, wo er dann nahtlos auch wieder anknüpft an die Propaganda von der Leyen und von allen möglichen anderen Vorgängern.
Aber die Angst ist bei mir schon total real, und zwar die Angst vorm Staat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Angst davor, dass da irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht und mir hier mein eine Wohnung auf den Kopf stellt oder dass man auf einer Demonstration ist und am Boden liegt und an die Zähne ausgeschlagen werden von den Herren in Grün, als dass mir ein Terrorist die Wohnung wegsprengt.
Nein, im Moment haben wir ja WM, da verfolgen sie die Fußballfans.
Also ich sag's mal so, wenn dein Bewusstsein für gemeinsame Werte geschärft ist und du selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeitest, dann sollte es eigentlich kein Problem geben.
Lass doch mal die Thesen stecken, das ist ja furchtbar.
Ja, was heißt, du solltest kein Problem geben.
Das sind These 1 und 2 von de Maizière.
Aber das Problem ist doch, du kannst da also gerade in diesem Strafverfolgungsautomat mit Vorratsdatenspeicherung und das hat man ja auch in den USA in der Terrorverfolgung gesehen, dass da auch zum größten Teil Unschuldige unter die Räder kommen.
Na, hier doch auch, das ist ja kein USA-Phänomen.
Ich meine, das hat doch schon,
Netzpolitik.org
hat er doch auch mal erzählt, dass bei ihm mal das SEK in der Wohnung stand, weil sie ihn mit einem Menschenhändler Stockwerk unten runter verwechselt haben.
Jetzt sind wir aber schon wieder beim Reagieren.
Ja.
Und wir wollen ja heute.
Eigentlich wollen wir agieren.
Wir wollen heute agieren. Marcel, genau. Letzte Frage an dich. Wenn du sozusagen die 14 Thesen oder wie viele Thesen auch immer du willst zusammenfassen solltest, sind eine positive Forderung. Also wie willst du, dass das Netz aussieht? Wie hört sich das dann an?
Moment, willst du zusammenfassen oder eine Forderung, eine positive?
Psst, vielleicht merkt das nicht.
Oh, du bist fies.
Marcel?
Ja?
Wie soll das Netz für dich aussehen?
Am besten so, wie es vor 15 Jahren mal ausgesehen hat. Das war schön.
Langsam.
Okay, gut. Marcel sagt, das Netz soll am besten wieder so sein, wie es vor 15 Jahren war, weil das, was heute hier in Deutschland von der Politik angestellt wird, das findet er nicht so derbe prall. Das geht den beiden Herren vom Chaos Computer Club, die hier sind, auch so. Und wir wollen, oder beziehungsweise die wollen dann heute mal Gegenthesen aufstellen, oder beziehungsweise andere Thesen oder neue Thesen oder wie auch immer das heißt. Wir fangen damit an, nach den Nachrichten, die es zusammen mit Wetter und Verkehr gibt. Vorher haben wir noch ein bisschen Musik, die wie immer und alle Musik, die es komplett aus dem Netz zum Download gibt unter Creative Commons Lizenz. Und was das für Musik ist, das sage ich euch danach oder ihr könnt es nachschlagen im Wiki zur Sendung und das findet ihr unter chaosradio.de. Oh mein Gott, was ist das denn für Musik? Fragen sich die Leute gerade, die im ERC-Chat zu dieser Sendung unterwegs sind. Ich kann es euch genau sagen, das ist Hugo Contini. Der Song heißt Dewey Square und es ist ein Wunsch. Es ist natürlich so, dass wir das Chaos Radio jedes Mal vorher im Netz ankündigen und auch sagen, ihr könnt euch Creative Commons Musik wünschen und manche Leute machen das, so zum Beispiel diesen Track hier. Und wenn ihr andere Musik hören wollt, könnt ihr das einfach vorher einschicken an markus.richter@fritz.de zum Beispiel oder auf Twitter einfach Bescheid sagen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und insbesondere wird jetzt gerade wieder im IRC-Chat über diese schöne Musik gemeckert und da kann ich nur sagen, das ist eine Mitmachsendung, das heißt, ihr könnt anrufen, nicht nur zur Musik, sondern auch zum Thema. Also es liegt quasi ganz an euch, was hier passiert.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Bevor wir aber weiterreden über die 14 Thesen. Nee, wie viel Thesen habt ihr eigentlich mitgebracht?
23 natürlich, aber wir werden nicht alle
das
vorlesen.
Das war ja klar. Okay, also 23, wir werden aber nicht alle vorlesen, aber es geht darum, wie der Chaos Computer Club sich die Zukunft der Netzpolitik in Deutschland vorstellt.
Die zwei Sprechstunden.
Heute, letzter Mittwoch im Monat, heißt Chaos Radio hier im Blue Moon. Zusammen mit Fefe vom Chaos Computer Club, so heißt das. Tag.
Genau, Fefe, hallo.
Und Daniel Schmidt.
Hi.
Und es geht anders. Eigentlich soll es heute darum gehen, dass wir mal Thesen aufstellen, wie in Deutschland in Zukunft Netzmusik aussehen kann. Das wollen wir auch zusammen mit euch machen. Das
Netzmusik? Heißt, nee, Netzpolitik. Ja, diese Radiomoderatoren immer als furchtbar, sage ich.
Alles dasselbe. Also Netzpolitik und ihr könnt anrufen, wenn ihr mitmachen wollt, unter 0331 70 97 110. Aber bevor wir das machen, hätte ich doch gerne jetzt eine andere Frage gestellt, die vielleicht so am Rande zum Thema passt, aber nicht wirklich in den Nachrichten kam gerade. Berührungslose EC-Karten ohne Unterschrift und Geheimnummer.
Ist doch großartig, oder? Du musst jetzt nicht mehr die EC-Karte kopieren oder klauen, um jemandem Geld abzuheben.
Erste Frage, wisst ihr darüber was?
Naja, kontaktlose Karten gibt's schon länger.
Also naja, aber es ist das RFID, oder?
Na, was das jetzt konkret ist, weiß ich nicht. Aber ich habe
abgeleitet von These 14, in der man IT-Systeme attraktiv und sicher gestaltet.
Okay, also zu sagen, das Erste, was euch dazu einfällt, ist, interessantes Spielzeug.
Was mir dazu einfällt, ist, dass mir Leute Geld abbuchen können, ohne dass sie meine Karte haben müssen. Ja, bisher muss ja jemand, der mir Geld abheben will, der muss entweder mich dazu bringen, meine Karte irgendwo reinzustecken, oder er muss mich dabei beobachten, wie ich meine Karte irgendwo reinstecke.
Ja, genau, ich meine, das interessante Spielzeug.
Das fällt ja dann weg, ist doch super. Ja, ist doch toll. Na, also, ich will damit nicht spielen, im Gegenteil, ich will das nicht in den Händen haben. Das müssen wir hoffentlich irgendwie abschalten können.
Ähnliche Szenarien gab es doch auch schon mit ID-Cards und so
weiter. Daniel, nur so, also ganz, ganz kleiner Pro-Tipp, ins Mikro sprechen hilft.
Oh, ja, okay, sorry.
Danke. So, du wolltest aber
gerade
sagen?
Ja, das ist alles furchtbar, das war schon immer eine furchtbare Idee. Und sie glauben halt, dadurch, dass sie das unter 20 Euro beschränken, das ist halt so eine Bagatellgrenze, ja. Und dann ist es auch egal.
Das ist nicht so schlimm.
Ja, genau, so ist das.
4x1999?
Okay. Ja, könnte sich auch rechnen. Das ist ja mit der Geldkarte auch ähnlich. Da gibt's auch ein Limit, ja, weil die Leute dem auch nicht vertraut haben. Ach, na ja, also.
Aber das finde ich sozusagen, das finde ich wirklich die spannende Frage. Wie schnell kann man 20 Euro abbuchen? Also hintereinander. Also wenn so eine Karte an einem vorbeigeht.
Das ist doch egal. Nehmen wir an, du stehst im Bus, ja, und neben dir steht ein Typ. Der hat doch Zeit.
Großartig. Großartige Möglichkeiten. Also ich höre auf als Radiomoderator. Ich glaube, bald bietet sich da eine andere Verdienstmöglichkeit. Heute aber ist das noch nicht der Fall und wir reden über Thesen zur Netzpolitik in Deutschland. Ihr habt da mal was vorbereitet.
Genau, wir haben da mal was vorbereitet. Wir wollten jetzt hier mal, wir haben uns überlegt, dass wir das in ein paar Blöcke aufteilen. Und der erste Block, da geht's los damit, dass der Netzzugang ein Grundrecht sein sollte. Also wir finden, jeder soll Zugang zum Internet haben, genau wie jeder Zugang zum Fernsehen haben soll. Im Moment, wenn jemand bei dir zu Hause, der Gerichtsvollzieher, kommt und räumt dir deine Möbel aus, dann darf er den Fernseher nicht wegnehmen oder beziehungsweise er muss einen Fernseher da lassen, auch wenn es nur ein schrottiger Schwarz-Weiß-Fernseher ist, weil das nämlich ein Instrument ist, über das du deine politische Willensbildung vollziehen kannst. Deswegen darf dir der Fernseher nicht weggenommen werden. Und wir finden, das sollte mit dem Internet genauso sein, mindestens, wenn nicht noch mehr als beim Fernseher. Denn das Internet löst das Fernsehen zunehmend ab als Medium für Nachrichten.
Und es ist nicht nur unidirektional, sondern es geht auch in beide Richtungen. Man kann sich sogar, man kann sich sogar beteiligen an der Debatte und an der Willensbildung.
Also Internet muss sein. Weil
nicht nur Internet, wir sagen sogar Breitband-Internet muss sein.
Das ist ja meine nächste Frage gewesen, weil bei dem Fernseher und der Typ, der das Geld eintreibt,
der Gerichtsvollzieher,
das ist ja wohl irgendwie, man kann das wohl irgendwie so machen, also wenn es irgendwie der super 3 Meter Plasma, irgendwas kann man sagen, okay, so den musst du verkaufen, aber es gibt sozusagen eine Mindestanforderung, es muss ein Fernseher sein.
Du musst einen Fernseher, müssen sie dir lassen.
Okay.
Und also können dir auch einen anderen Schrott hinstellen, aber du musst halt einen Fernseher haben.
Aber was ist denn genau sozusagen die Minimalanforderung an den Internetanschluss, den dir da jetzt stellt?
Das haben wir jetzt technisch nicht ausgespeckt, aber wir finden, es sollte mindestens irgendwie ein DSL sein. Ja, also ein Megabit mindestens, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie Meinung des CCC, sondern ist jetzt so Pi mal Daumen von mir. Aber ich finde, es sollte genug sein, dass man irgendwie auch mal ein paar Videos gucken kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt inzwischen seine Nachrichtensendung auch als YouTube-Video flashmäßig ins Netz.
Man hat ja nur 7 Tage Zeit, die zu gucken.
Genau, und das ist ja furchtbar. Das heißt, man muss einen dicken Internetzugang haben, damit man die alle gucken kann. Und das finden wir, ist dann auch eine Grundanforderung, die jeder Bürger als Recht haben soll.
Auch um sie streamen zu können, um sie dann selbst zu verwahren, da niemand anders sie speichert. Das ist ja...
Da kommen wir auch nochmal zu. Vielleicht, ja. Aber eine weitere Sache, die daraus folgt, ist, dass man es auch nicht abstellen darf. Also eine der Forderungen, die in letzter Zeit häufiger mal gehört wird, ist, wenn jemand 3-mal erwischt wird, wie er MP3s klaut, dann machen wir ihm sein Internet aus. Und da, das kommt nicht in Frage. Das ist ein Grundrecht, das kann man nicht ausstellen. Fertig.
Wer soll das bezahlen?
Na, die Bürger selbst sollen genug Geld haben. Also der Hartz-IV-Satz muss dann auch genug einkalkuliert haben, damit der Bürger sich das leisten kann.
Okay, aber sozusagen soll nicht so eine Art öffentlich gefördertes...
Kommt ja auch selber raus, ob du es jetzt öffentlich förderst oder ob du sagst, irgendwie, das besteuern wir nicht oder was weiß ich. Ja,
okay.
Also das ist am Ende, ja, Topfschieberei. Aber im Grunde sagen wir, jeder Bürger, der will, und das sind hoffentlich alle, sollen in die Lage versetzt werden, sich einen Internetzugang zu besorgen. Zu
Hause. Und da gibt es noch die andere spannende Frage, es soll ja tatsächlich gegen den geben, da gibt es noch gar kein DSL.
Genau, ja, also das ist auch so ein Ding. Das ist übrigens sogar eine der Thesen von Herrn de Maizière. Der sagt nämlich auch Breitbandinternet für alle, aber die sagen das seit, weiß nicht, 12 Jahren. Und deswegen sagen wir, Leute, macht doch mal. Ja, worauf wartet ihr eigentlich?
Habt ihr einen Vorschlag, wie das gehen kann?
Na, das kann ganz schnell gehen, wenn man der Telekom sagt, ihr dürft überhaupt nur noch keine Anschlüsse verkaufen, außer ihr bietet überall Anschlüsse an. So lief es nämlich früher mit der Post und so lief es auch nach dem Monopolaufbrechen im Telefonbereich mit der Telekom. Wenn jemand auf einer Hallig wohnt, in der Nordsee, dann kann die Telekom nicht sagen, nö, dir mache ich kein Telefon.
Okay, sie wird gesetzlich verpflichtet.
Eine Grundversorgung, alle Leute, genau. Alle Leute müssen DSL kriegen, fertig.
Steht das irgendwie, also mal davon abgesehen, dass es natürlich jetzt an der Realisierung mangelt. Ja, also sagen, es gibt ja anscheinend den Willen.
Oder das ist kein technisches Problem, an dem es mangelt, sondern es kostet halt Geld. Und wenn man die Telekom nicht zwingt, oder beziehungsweise man kann ja die Branche zwingen, ja, man kann sagen, die Branche muss das machen. Mhm. Und wenn die es nicht freiwillig tun, dann zahlt, macht es der Staat und wir stellen es denen in Rechnung. Ja, wenn kein, also das kann man ja alles machen. Das ist ja, das sind alles irgendwie Umsetzungssachen. Wenn man wollte, könnte man das tun, aber es will keiner. Mhm.
Und das heißt aber sozusagen, in der Politik seht ihr auch keinen Widerstand gegen das Konzept, sondern nur die Lahmarschigkeit, dass es nicht passiert.
Genau, das ist Lahmarschigkeit und das Geld wird lieber für irgendwie andere Sachen ausgegeben, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber es wird eben nicht gut ausgegeben, sondern eher für, wir bauen lieber Mautbrücken damit,
Internetanschluss,
was ja niemandem hilft.
Für alle,
was ja auch Breitbandinternet für alle ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, die haben ja in die Breite der Bundesrepublik Mautbrücken mit dickem Internetanschluss gelegt. Und wir finden, mit dem Geld hätten sie lieber Internet in die Dörfer bringen sollen.
Okay.
Ja, statt an die Autobahn.
Das ist also die erste These. Jeder sollte Internet haben und zwar auch so, dass man Videos gucken kann. Und die Frage ist natürlich, was ihr davon haltet. Findet ihr die These gut oder schlecht?
Wir haben noch zwei andere.
Die Sache ist, dass ich zwischendurch immer mal sagen würde, weil, also wer Fefe noch nicht kennt, falls es da jemand gefunden hat, Fefe redet gerne viel, deswegen muss man inzwischen...
Moment.
Das ist genau das, was ich meine, wisst ihr? Und deswegen will ich jetzt mal schnell sagen...
Jetzt anrufen!
0331 70 97 110.
Genau, also es geht natürlich auch darum, dass ihr sagt, was ihr davon haltet und welche Thesen ihr dabei haben wollt. So, und du hast jetzt sozusagen einen Themenkomplex gebastelt.
Genau, zu dem der erste Internet für alle? Ist eben Internet für alle, genau. Und okay. Dazu gehört auch zu, wenn man den Leuten Internet legt, muss das auch netzneutral sein. Ja, also netzneutral heißt zum Beispiel, dass die Telekom nicht kommen kann auf deinem DSL-Anschluss und sagen kann, Google zahlt aber keine Prämie dafür, dass sie schnell zugestellt werden, deswegen stellen wir die jetzt langsam zu. Ja, also das ist ein Geschäftsmodell, über das die Internetprovider nachdenken seit geraumer Zeit.
Also einfach, dass bestimmter Datenverkehr
bevorzugt wird. Die Telekom, andersrum. Wir haben zwei mögliche Situationen. Die erste ist, die Leitung ist tatsächlich voll und der Provider muss sich jetzt überlegen, welchen Traffic er zuerst durchlässt. Mhm. Das ist noch halbwegs legitim, darüber kann man reden. Aber die andere Sache ist, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Also, dass die Telekom quasi Google erpresst und sagt, wenn ihr schnell abrufbar sein wollt von unseren Usern, dann müsst ihr nochmal zahlen. Ja, oder andersrum, dass die Telekom sagt, oder Vodafone, ja, irgendein Mobiltelefonbetreiber sagt, wir wollen aber nicht, dass ihr Skype macht oder Voice over IP, deswegen stellen wir das gar nicht oder nur sehr langsam zu. Ja, das ist auch Netzneutralität. Also wenn du einen Zugang zum Netz zustellst, anbietest, dann darfst du nicht inhaltlich entscheiden, oh, das stelle ich jetzt aber zu und das hier nicht. Sondern dann wird alles zugestellt und du musst neutral dem Traffic gegenüber sein.
Ist das was, was sozusagen eine Forderung ist, wo ihr sagt, es muss so bleiben, wie es jetzt ist, oder ist das schon derzeit, also ich meine, okay.
Das muss noch weitergehen, als es im Moment ist.
Ja, das wird schon in den letzten Jahren, hat sich das auch technisch schon verändert. Also dass eben viel mehr der Provider viel mehr reguliert am Anschluss und da aus Sicht des Providers optimiert oder wie auch immer technisch das etwas anders zustellt als früher. Also da wird schon viel mehr geschaut, wie möchte man das von Provider-Seite haben, was ist da irgendwie am rentabelsten und so weiter, ohne dass man eben dem Nutzer das überlässt.
Das ist ja auch nicht bösartig. Also das will ich jetzt hier nicht aufkommen lassen, dass die uns alle abzocken wollen. Aber
naja, man kann so, halten, mein BitTorrent-Datendurchsatz bei einer deutschen Fernsehfirma ist also mäßig.
Ja, natürlich. Also nun stell dir mal vor, sagen wir mal, du bist ein Internetprovider und du bietest deinen Usern Videostreaming an. Ja, die Weltmeisterschaft dürfen die sich streamen.
Ja.
Und jetzt ist deine Leitung aber voll, weil die Leute alle torrenten. Ja, und dann ist schon nachvollziehbar, dass der Anbieter sagt, naja, dann leite ich aber hier meinen eigenen Streaming-Kram in Priorität weiter. Ne?
Aber das ist, sagen, es ist so eine feine Grenze.
Da. Das ist nicht,
eine Grenze, die gezogen werden muss zwischen technischer Notwendigkeit.
Genau, das ist nicht komplett unnachvollziehbar, die Idee, dass man den Traffic priorisieren will. Sondern es wird wahrscheinlich nicht ohne gehen, denn keiner legt so viel Leitung, dass jeder mit vollem Zugang ganz täglich saugen kann.
Ich glaube, es gab dazu sogar auch schon mal ein Chaosradio.
Natürlich.
Ein, zwei Stunden.
Also wie gesagt, die Thesen sind alle nicht neu, die wir hier aufstellen. Wir stellen sie jetzt nur nochmal zusammen auf, um eine schöne Thesenliste zu haben.
Okay, dann machen wir jetzt, wir haben jetzt gleich jemanden, das Chaosradio wird international gehört, aus Sizilien.
Ach du meine Güte.
Der anruft. Aber sag noch schnell, dass die dritte These aus dem Paket Internet für alle
These,
ist.
Genau, die dritte These ist, dass die Daten im Internet den Kernbereich deiner Privatsphäre betreffen. Und zwar nicht nur die inhaltlichen Daten, also die E-Mails, die du verschickst, sondern auch die Bewegtdaten, um die es jetzt gerade bei der Vorratsdatenspeicherung ging. Und deswegen darf nichts davon angeguckt oder gespeichert werden. Das möchten wir. Das ist im Moment schon so, weil wir es erfochten haben, ja, letztendlich. Ja, aber es soll bitte so bleiben. Also das möchten wir nochmal extra auf den Tisch legen. Das bleibt so.
Das ist aber kurzes Update. Es ist doch so, dass die Vorratsdatenspeicherung im Prinzip nochmal kommt.
Ja, also
die, genau, arbeiten noch jetzt gerade am
deswegen
nächsten
sagen dafür. Wir das jetzt auch gerade.
Okay.
Das soll bitte so bleiben, wie es jetzt ist. Ja,
alles klar.
Und eine Winzigkeit haben wir noch. Wenn du zwei Datenbanken hast.
Ja.
Dann ist die Zusammenführung der Datenbanken eine neue Qualität über den Inhalt der Datenbanken hinaus. Also sagen wir mal, du lädst deine Daten beim sozialen Netz hoch und du lädst andere Daten bei YouTube hoch. Und wenn jetzt jemand kommt und beide Daten hat, dann darf er sie trotzdem nicht zusammenführen, obwohl die veröffentlicht sind. Das ist eine weitere Sache. Wir sagen, es sind zusätzliche Erkenntnisse, die über deine Person gewonnen werden können, wenn öffentliche Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden oder auch nicht öffentliche Daten. Und daher ist das ein weiterer Schritt über der Veröffentlichung der Daten und du darfst nicht einfach Daten zusammenführen, nur weil du sie hast.
Na, das ist aber, wie soll das durchgesetzt werden?
Na, das ist nicht alles irgendwie als Gesetz gemeint, sondern auch als Grundlage, um darüber zu
reden. Ja, das ist schon klar.
Wir haben nicht in dem Fall, na, also die Frage ist, wenn du jemanden dabei erwischt, wie er große Datendossiers erstellt, dann kannst du sagen, das wollen wir aber nicht. Also ob man es jetzt aktiv danach fahnden kann, ist eine Sache. Aber wenn du jemanden erwischt dabei, dann kannst du natürlich trotzdem belangen.
Gibt es ja heute schon ganz viele Portale, die nichts anderes machen eigentlich, als alles zu Data Minen, was man so findet und das, genau, dann in einer Seite anzubieten. Und dann finde ich auf einer Übersichtsseite auf einmal meine Telefonnummern zusammen mit allen Social Network Profilen, die ich so habe und was auch immer sonst
noch. Und dem Street View Bild von deiner Homepage.
Ja, alles. Genau das. Und das ist das einzige Geschäftsmodell, was diese Firma hat. Und die hat mich weder gefragt, ob ich damit einverstanden bin, noch irgendetwas anderes gemacht, sondern die bedient sich nur irgendwelcher Daten, die von mir irgendwo zu
und das soll sind. Unterbunden werden.
Ja.
Was natürlich sozusagen.
Nee, also nicht unterbunden, aber nur mit Zustimmung.
Ja.
Was also, da? Wenn du nichts dagegen
ja, aber hast. Sagen, aber es ist sozusagen in der Umsetzung natürlich sehr schwierig, weil das ja.
Natürlich.
Okay.
Aber ich meine, wir müssen darüber reden. Das ist ein Problem, was wir jetzt haben. Das muss auf den Tisch.
Okay, das wollte ich gerade nachfragen. Also, sagen, ihr sagt, das ist eine gute Idee und euch ist aber auch klar, dass es schwierig ist, umzusetzen.
Genau, da müssen wir gemeinsam nachdenken, was wir da tun wollen. Also, wir können jetzt Kopf in Sand machen, das ist die aktuelle
Strategie. Ich glaube ja, ein gutes Konzept wäre es, keinen Account bei StudiVZ zu haben.
Aber natürlich.
Maybe that's
also, das me. Ist im Moment auch unsere Ansage. Wenn ihr die Daten nicht ins Netz tut, dann können die auch nicht zusammengeführt werden. Aber das ist eben nur partiell realistisch.
Das stimmt. Martin macht in Sizilien Zivildienst und hat hier angerufen, weil er auch etwas zur Debatte beitragen möchte. Hallo Martin.
Ja, guten Abend.
Na, dann schieß mal los.
Es ist ziemlich warm hier unten.
Ja, na, was soll hier denn sagen?
Ja, hier nicht viel anders.
Nichts Besonderes. Möchtest du, zu welchen Thesen möchtest du etwas beitragen oder hast du ganz neue eigene?
Also ihr habt mir gerade schon das Stichwort gegeben, unerwarteterweise. Also mir geht es auch um den Datenschutz und zwar habe ich die Befürchtung, so wie jetzt der Tonfall am Anfang der Sendung schon kam, dass wir vielleicht in dieser Diskussion oder auch die Hackerbewegung, die Geeks, die Blogger im Allgemeinen ein bisschen Gefahr laufen, im ständigen Misstrauen gegenüber dem Staat, die eigentlichen Gefahren ein bisschen zu vernachlässigen. Ich fühle mich nicht zurzeit viel mehr bedroht von den großen Konzernen als vom Staat, was jetzt meine Privatsphäre und meine Daten im Netz betrifft. Und ich erinnere mich noch an die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, wo es hieß, hier Regierung der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Und
was ist genau das, was du da gerade zitiert hast?
Das funktioniert leider.
Die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace vor Jahren, Jahrzehnten, gar nicht so lange her, 1996, da habe ich ja sogar schon gelebt, veröffentlicht wurde. Und ich glaube allmählich, dass wir in eine andere Richtung einschlagen müssen. Ich glaube nämlich, der Staat ist notwendig im Netz. Und der Staat muss im Netz vernünftig regulieren. Wenn ich jetzt erlebe, wie alle meine Mitbewohner hier, wir sind hier zu zehnt, die ganze Zeit Facebook benutzen und ihr halbes oder fast ihr ganzes Privatleben im Netz da verbringen, dann kann man sich da ganz schwer entziehen. Ich habe auch einen Facebook-Account dagegen, deshalb, obwohl ich da eigentlich gerne raus wäre. Oder wenn man sich überlegt, was für eine Macht Google hat, die wissen eigentlich alles über mich, wenn man mal so ein Stückchen mal so nennt, was ich suche, was ich für E-Mails schreibe, meinen Kalender, was weiß ich, je nachdem, welche Applikation ich da nutze. Und ich frage mich, ob es nicht wichtig ist, dass das Internet von demokratisch gewählten Regierungen reguliert wird, statt von den Providern, von so halb privaten Behörden wie ICANN, also von lauter Konzernen, privaten Institutionen, die eigentlich noch viel schlechter kontrolliert, viel schlechter reguliert sind als der Staat.
Jetzt habe ich die Sache die, dass bei den ganzen Thesen auch schon gesagt wird, was der Herr de Maizière da aufs Papier gebracht hat, ist jetzt ganz viel auch Lobbyzeug. Wie willst du denn sicherstellen, dass der Staat dann quasi in deinem Sinne entscheidet und nicht im Sinne der großen Firmen?
Na, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also du kannst ja sagen, Google hat ja kein Interesse daran, deine Daten zu missbrauchen im Moment. Ja? Alles, was sie gewinnen können, ist, sie können ein bisschen Geld machen, wenn sie es verkaufen, aber dann haben sie, wenn es rauskommt, ein riesen Image-Problem und sind draußen. Ja, deswegen wird Google im Moment andere Sachen tun, als deine Daten zu missbrauchen. Die Regierung auf der anderen Seite hat nicht nur ein Interesse daran, deine Daten zu missbrauchen, sie tut es auch ständig. Ja, wir erwischen die ja ständig dabei, dass irgendwelche Sachen verloren gehen, dass irgendwelche Datenbanken zusammengeführt werden, dass gemeinsame Abhörzentren eingerichtet werden, dass Datenbanken zusammengeführt werden. Jetzt wird gerade ein registergeführter Zensus durchgeführt, dem eigentlich auch kein Deutscher zugestimmt hat. Also es ist natürlich gerechtfertigt zu sagen, die bösen Firmen können alles fiese Sachen mit uns tun und der Staat muss uns retten. Aber in der Praxis ist es eher so, dass der Staat fiese Sachen mit uns tut und uns die Firmen retten. Ja, so traurig das ist. Man muss sich natürlich gegen beide wehren. Ja, aber das ist nicht so einseitig zu klären, dass man sagen kann, hab vor denen Angst und vor denen weniger. Oder im Grunde muss es so laufen, dass du dich selber schützt, indem du Datenverschlüsselung einsetzt. Ja, und das ist auch eine unserer Thesen, zu denen wir noch kommen werden. Datenverschlüsselung
ist Grundschutz. Halt nicht einfach, gerade bei solchen Sachen, wo du gezwungen bist. Also gegenüber Google kann ich keine Datenverschlüsselung einsetzen oder kein Mensch von meinen Freunden hat, also ich weiß, wie man ein PGP-Programm benutzt, aber kein Mensch von meinen Freunden benutzt
das. Ja, das ist nur eine Frage deines Bildungsniveaus und das, wie sehr du die digitale Welt, in der du dich bewegst, verstehst. Und das ist auch natürlich eines der größten Probleme bei dieser ganzen Geschichte.
Genau, das stimmt nicht. Es ist nämlich nicht die Frage von Martins Bildungsniveau oder von meinem Bildungsniveau.
Oder dem seiner Freunde.
Es ist die Frage des Bildungsniveaus meines Umfelds.
Dann ist das dein Bildungsauftrag, den du hast, um allen anderen Leuten, die du kennst, die sich dieser Probleme nicht bewusst sind, das zu vermitteln. Und wenn du ein Recht hast auf Anonymität und Tools einsetzen kannst, um anonym zu bleiben. Dazu kommen wir ja dann auch nochmal. Dann kannst du auch gegenüber Google das verschleiern. Du kannst auch einfach anstatt Google Scroogle benutzen und hast einen Dienst, der darauf basiert, dass er eben diese ganzen Daten nicht erhebt.
Oder du kannst deinen eigenen Dienst bauen, der das tut. Dann musst du Scroogle nicht vertrauen.
Wie auch immer. Ja, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Egal wie, ist es wichtig, dass jeder eben versteht, wie komplex diese technische Welt ist, in der er sich bewegt. Und dass er eben unter Umständen, wenn er Facebook benutzt oder andere Dienste, damit Daten über sich preisgibt. Und das ist ja eine Entscheidung, die dir alleine als Verbraucher irgendwie obliegt. Das musst du entscheiden und du musst entscheiden, wo du das abwägst.
Dann sind wir aber sozusagen wieder.
Es ist in Einzelfällen nicht meine persönliche Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung der Gesellschaft von vielen, die ich auch allein nicht treffen kann. Und ich glaube, die wichtige Frage ist einfach, ob es gut ist, dass die Kontrolle des Internets so bleibt, wie sie im Moment ist, nämlich vollständig oder fast vollständig in der Hand von Providern, privaten Firmen.
Das ist doch überhaupt nicht der Fall.
Kaum demokratisch
Martin, kleinen Moment mal. Also wir sagen, wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sozusagen, also ihr werdet euch nicht mehr einigen sozusagen.
Nein, aber die Frage stimmt schon nicht.
Nee, aber die Frage ist, wie soll denn so eine Kontrolle aussehen, Martin? Also, naja, wie viel Mittel wärst du bereit, dem Staat in die Hand zu geben?
Ja, wieso nicht eine staatliche Suchmaschine zum Beispiel, so wie es auch öffentlich-rechtliche Medien gibt?
Also, Moment.
Und wieso soll die Tagesschau
das gibt's, die
ARD nicht für eine Suchmaschine
machen? Warte mal. Das gibt's in China. Weißt du, wie gut das funktioniert? Kannst du dir ausdenken. Übrigens, ja, ich höre hier immer privatwirtschaftliche Provider. Was glaubst du, wem die Telekom gehört?
Also ich habe heute den Livestream zur Bundespräsidentenwahl gesehen. Das war großartig. Das war ausgewogen. Das war fair. Insofern haben wir da eine andere Situation als in China.
Also du hättest sozusagen gerne, dass die wichtigsten Angebote im Netz sagen von einer staatlichen oder einer staatlich beauftragten Stelle realisiert werden. Also eine Suchmaschine,
ja, oder
ein soziales Netzwerk.
Von der UNO oder der Europäischen Union oder jedenfalls einer legitimeren Institution als den Providern, die letztendlich doch nur an den Aktienmärkten.
Ich glaube, wir haben hier noch einen anderen Bildungsauftrag gerade. Nein, aber guck mal, die Telekom gehört dem Staat, ja, unserem Staat. E-Plus gehört KPN. Weißt du, wem KPN gehört? Den Niederlanden, ja. Also du kannst mal durchgehen, die ganzen Provider, da bleibt nicht viel übrig, wenn du die in der Kontrolle der Regierung rausziehst. Und wenn du dir anguckst, wo tatsächlich Daten missbraucht werden, dann ist das in überwiegender Mehrheit die Regierung. Und eines der Hauptkritikpunkte an Google war über die Jahre nicht, dass sie die Daten sammeln für sich selbst und missbrauchen, sondern dass sie die Daten sammeln und die Regierung das dann beschlagnahmen kann, um es zu missbrauchen. Also natürlich kann man geteilter Meinung darüber sein, von wem du jetzt lieber missbraucht werden willst. Und deswegen ist die einzig richtige Antwort, die wir geben können, ist, dass du dich vor allen schützt. Also, aber hier die Argumentation, wir trauen den Firmen nicht, deswegen gehen wir zu den Regierungen, die ist kompletter Mumpitz. Tut mir leid.
Ja. So. Also ich weiß auch, dass verschiedenste privatwirtschaftliche Konzerne, die eben an solchen Sachen beteiligt sind, auch nicht unbedingt, also die Leute, die für sowas verantwortlich sind, nicht unbedingt glücklich sind darüber, dass eben etwas beschlagnahmt werden kann. Und dass es sicherlich auch Bestrebungen gibt, zu überlegen, was kann man tun, damit eben niemand etwas beschlagnahmen kann oder damit selbst in den Netzen dieser Suchmaschinen oder wie auch immer Sachen so anonym sind, dass niemand dort wiretappen kann oder sonst wie eben was mitschneiden kann. Also es ist ja für die privatwirtschaftlich gesehen auch immer ein erhöhter Aufwand. Ja, wenn jemand kommt und will Vorratsdatenspeicherung machen, ist das für keinen der Provider eigentlich attraktiv, weil das einen erhöhten Mehraufwand bedeutet und man dafür zusätzliche technische Infrastruktur installieren muss, die einem keiner bezahlt und die man wieder umlegen muss. Also das Interesse in der Privatwirtschaft, da irgendwie Daten anzuhäufen, ist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, besonders groß. Also zumindest nicht, wenn man ihnen ein Umfeld bietet, in dem sie das nicht tun müssen. Ja, und dann, wie Fefe gesagt hat, es gibt natürlich vielleicht ein kommerzielles Interesse und sicherlich ist es für Google gut zu wissen, wie das Userverhalten aussieht, damit man entsprechend dann Ads platzieren kann oder so. Aber das ist nicht das Kernproblem, über das wir hier reden.
Dabei würde das nicht das Kernproblem werden, wenn es keine staatliche Kontrolle mehr gäbe?
Die gibt's ja jetzt auch nicht, hat Herr de Maizière ja selbst schon bemängelt, ja, dass es kein deutsches Google gibt, das er irgendwie kontrollieren kann, sondern dass das ein amerikanischer Konzern ist, der seinen Gesetzen oder dem, wie er sich die Welt so vorstellt, eben nicht unterliegt.
Na, ja. Es gibt doch ein Projekt sogar von der EU oder von Frankreich war das, glaube ich, wie hießen die? Es gibt so ein EU-Projekt, so, wir brauchen jetzt ein Gegen-Google. Mhm. Aber ich meine, am Ende scheitert sowas daran, dass es keiner benutzen will. Weil ein Staat einfach viel weniger Interesse daran hat, selbst wenn sie das fertig kriegen, die Gelder auszulegen, um das am Laufen zu halten. Und ich meine jetzt nicht den Betrieb, sondern was Google an Forschung ausgibt, um immer mehr Kram einzubauen oder auch Bing oder andere Konkurrenten, die es da gibt, das ist ein echter großer Haufen Geld und den wird keine Regierung in die Hand nehmen wollen. Das ist das Erste, was weggespart wird, wenn mal wieder irgendwie ein Steuerloch ist. Na, könnt ihr mal dran drauf lassen, natürlich. Ja, die Regierung hat ja jetzt schon, ich meine, wir reden über Suche, aber rede mal auf dem Schritt vor der Suche. Die Daten, in denen du suchen willst, die kommen ja auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Moment, ne? Unter anderem. Und da spart der Staat gerade ein. Wie kommst du denn darauf, dass die Geld ausgeben wollen, um eine Suchmaschine zu bauen? Außer um es zu missbrauchen. Nein, aber ich meine, überleg dir das doch mal. Welchen Grund könnte denn ein Staat haben, eine Suchmaschine anzubieten, außer um sie zu missbrauchen? Ja? Nein, ernsthaft, das einzige Argument für einen Staat, sowas zu tun, wäre Strafverfolgung.
Ja, das ist aber sozusagen, Martin, deine Verbindung wird gerade nicht so richtig geil. Man kann dich kaum noch verstehen. Und ich glaube, das ist jetzt aber eine Ansichtssache. Das ist jetzt tatsächlich dann die Frage sozusagen, unterstellt man dem Staat, dass er grundsätzlich böse ist oder hält man ihm zugute, dass es vielleicht doch nicht der Fall ist? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir heute nicht abschließend klären werden. Ich würde aber bitten, da ich das sehr spannendes Thema finde, also Staat oder Industrie oder beide weglassen oder nicht kontrollieren, das ist genau das, wo ihr noch anrufen könnt, 0331 70 97 110.
Nein, wir vertrauen natürlich niemandem.
Das ist mir klar. Martin, ich würde das Thema sozusagen an dieser Stelle dann abbrechen, weil wir haben ja noch irgendwie zu den 23 Thesen noch ein paar mehr am Start.
Alles klar.
Alles klar? Gut, dann bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. So, ihr könnt aber, wie gesagt, weiterhin anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und was ist denn der nächste Themenkomplex?
Der nächste Themenkomplex sind öffentliche Daten, private Daten, Anonymität und Whistleblower.
Öffentliche Daten, private Daten. Das hatten wir schon sozusagen
ein bisschen. Das ist eigentlich auch ein Teil der Hackerethik.
Daran erinnert sich jetzt. Das heißt, das ist auch wieder nichts Neues, könnte man so sagen.
Ja, die meisten der Sachen sind wirklich keine Revolution, die wir hier gerade verkünden.
Was ist da die grundsätzliche Forderung in dem Themenkomplex oder die erste These?
Der erste Teil des Komplexes sind öffentliche Daten und da haben wir ein paar grundlegende Forderungen. Nämlich sagen wir, wenn Ergebnisse erlangt wurden, in dem Steuermittel eingesetzt wurden, also zum Beispiel Forschung an der Uni oder irgendein EU-Projekt, da gibt es ja viele von und da fließt ein Großteil des Geldes nicht an die Uni, sondern in Firmen. Wenn die jetzt zu irgendeinem Ergebnis kommen, dann gehört das auch uns, denn wir haben dafür gezahlt. Ja, wir sagen, öffentlich, also mit Steuermitteln finanzierte Ergebnisse und Inhalte müssen allgemeinfrei sein, müssen ins Internet gestellt werden, kostenlos abrufbar für alle.
Maschinenlesbar.
Maschinenlesbar, genau. Und da, was wir damit meinen, können wir vielleicht ein bisschen konkretisieren. Das sind zum Beispiel Sachen wie die Karte Deutschlands. Da würde man jetzt denken, Deutschland sind wir. Ja, die Karte kann ich einfach runterladen. Stimmt nicht. Die muss man kaufen. Von unserer Regierung, da gibt es eine Agentur, die damit befasst ist, diese Daten zu verkaufen. Und das ist doch unglaublich. Ich meine, wir haben mit Steuermitteln dafür bezahlt, dass diese Daten gemacht werden. Und warum soll ich jetzt dafür zahlen, die zu kriegen? Da stimmt doch was nicht. Nicht nur ich, auch eine Firma, die jetzt einen Stadtplan bauen will. Ja, also das wären zum Beispiel Daten.
Das heißt aber, sagen, die Daten, die mit Steuergeldern gemacht wurden, sollen auch für kommerzielle Zwecke zur Verfügung stehen?
Ja, die sollen so zur Verfügung stehen, dass jeder, ob kommerziell oder privat, damit machen kann, was er möchte. Ja, dann muss auch niemand beim Staat sich mehr ausdenken, welche Angebote man zur Verfügung stellt, die der Nutzer dann nutzen kann, wie auch in den Thesen hier, dass er so drinne steht. Wir hatten ja hier diesen einen Punkt, dass die, eine Sekunde, genau, das Online-Angebot nutzerorientiert und kostengerecht ausgebaut werden soll. Das heißt, irgendjemand interpretiert, was wollen die Nutzer denn überhaupt haben und das wird zur Verfügung gestellt, so ähnlich wie das heute vielleicht schon ist und das ist eigentlich doch der falsche Ansatz. Wieso werden nicht Daten, die vorhanden sind, eben maschinenlesbar zur Verfügung gestellt und wir überlassen den Rest der Kreativität der Masse? Und wenn ich mir heute ein Tool bauen will, das irgendwelche Statistiken vom Statistischen Bundesamt auswertet, dann kann ich das machen. Und dann kann ich da draußen eine iPhone-App machen oder sonst was und kann das einfach irgendwo anderen Leuten frei zur Verfügung stellen.
Also es geht auch um andere Daten. Es geht zum Beispiel auch um Papers, die an Unis geschrieben werden. Ja. Oder Doktorarbeiten.
Also wissenschaftliche Arbeiten, aber es muss doch wahrscheinlich irgendwo eine Grenze haben, denn also gerade was der Staat erhebt an Daten, ist ja auch oft persönliches Zeug.
Das kann ja anonymisiert
werden, sagen
das wird
wir, ja
heute schon gemacht.
Deswegen reden wir hier von öffentlichen Daten. Also es geht nicht um deine Bewegdaten beim Telefon, sondern es geht um Daten, die uns alle betreffen. Also zum Beispiel die Katasterdaten, wo welche Straße lang geht, ja, wo ein Haus steht, sowas zum Beispiel. Nicht unbedingt, wer da wohnt, da kann man drüber nachdenken, aber so Daten. Alle Erfindungen, die an Unis gemacht werden oder an Firmen unter Einwirkung, also unter Sponsorship durch Steuergelder oder EU-Projekte, sollen allgemeinfrei sein. Das ist der große Punkt. Also die anderen Daten sind eher Folgerungen daraus. Aber der große Punkt, der im Moment nicht so ist, ist, also ich kann als Firma hingehen, an einem EU-Projekt teilnehmen, kann mir das praktisch vollständig finanzieren lassen. Also auf dem Papier heißt es eben nicht vollständig, sondern höchstens N%, aber da kann man sich drum rummogeln. Ja, also ich kann Geld von der EU nehmen, kann mit dem Geld was entwickeln, kann es patentieren und verkaufen und der Staat kriegt nichts dafür. Das heißt, ich werde quasi damit von den Steuerzahlern dafür bezahlt, das zu tun, was ich eigentlich eh hätte tun sollen, nur normalerweise mit einem Bankkredit mache. Aber im Moment kriegen wir praktisch keine Gegenleistung, außer dass die Sache überhaupt gemacht wird. Also die Argumentation im Moment ist, naja, das ist doch Wirtschaftsförderung und wir machen hier Forschungsstandort und so.
Das heißt, alle Daten und alle Erkenntnisse.
Ich finde, wenn du, ich persönlich, aber auch noch andere Leute finden, wenn Steuergelder da reingeflossen sind, dann ist das mit meinem Geld gemacht worden als Steuerzahler und dann gehört es auch mir. Und wenn du das nicht gut findest als Firma, dann nimmst du halt keine EU-Projektgelder.
Sondern finanzierst das selbst. Und das Ganze gehört zu den Thesen zur Netzpolitik in Deutschland, wie sich der Chaos Computer Club das gerade vorstellt. Und das wird präsentiert in dieser Sendung.
Genau.
Fritz.
die Patente haben wir jetzt vergessen.
Zwei Sprechstunden.
Bitte, wie mein?
Ah, geht noch weiter.
Solange das rote Licht leuchtet,
genau,
ist das Mikrofon an.
Hust.
Ich möchte aber jetzt nochmal sozusagen ganz allgemein sagen, wir reden heute über die Thesen zur Netzpolitik in Deutschland. Der Herr Bundesinnenminister de Maizière hat ja 14 davon an den Start gebracht, die beim Chaos Computer Club nicht so derbe auf Gegenliebe gestoßen sind, könnte man so formulieren. Und Fefe und Daniel Schmidt vom Chaos Computer Club sind heute hier und präsentieren mal einen neuen Entwurf von Thesen.
Von Gegenthesen.
Und wir sind dabei, dass es jetzt gerade um
öffentliche
Daten geht. Also Daten, die durch Steuer finanziert wurden und die, sagt Fefe, öffentlich zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, es sind persönliche Daten. Ihr könnt während der ganzen Sendung auch noch anrufen, 0331 70 97 110. Und weil ihr das könnt, könnt ihr natürlich hier auch was sagen, so wie die Rieke. Die möchte zu dem Thema was sagen, was wir jetzt. Ach, Rike, höre ich gerade. Die Regie sagt gerade Rike.
Oh,
hallo,
ja,
Rike.
Das ist ja peinlich jetzt.
Hallo?
Ja, aber wirklich.
So, noch ein Mann.
auch
oh,
noch.
Nein.
Ja, wir hören dich schon. Ja. Es geht darum.
Okay, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Um etwas, was wir vorhin besprochen hatten, dass ihr nämlich sagt, also es muss schon so sein, dass jeder User sich selber informiert und selber sozusagen entscheidet, was er mit seinen Daten macht. Und deswegen ist auch Reglementation nicht sozusagen das A und O aller Dinge. Und dazu will Rike was sagen.
Ja, sehr gerne. Erstmal schönen guten Abend in die Runde und ins Fritzland. Was für eine Art User bin ich? Ich bin ein User, der sich schon für ziemlich emanzipiert hält, dafür, dass er weiß, dass es da draußen so etwas gibt wie Krypto. Ich benutze es selbst noch nicht, weil ich noch nicht dahinter gestiegen bin, wie es funktioniert. Ich habe jetzt 7 Jahre Universität hinter mir. Das heißt, ich habe auch einen relativ hohen Bildungsstand. Ich habe Freunde aus dem Hackerspektrum. Hier in Leipzig gibt es auch das tolle Sublab, wo ich öfter mal rumhänge. Schöne Grüße, falls von dort jemand zuhört. Das ist sozusagen unser Hackerspace hier.
Warum hast du es dir noch nicht zeigen lassen von denen?
Bitte?
Warum hast du es dir noch nicht zeigen lassen von denen?
Naja, ab und zu heißt so, ich gehe da in 2 Wochen einmal hin und da ist einfach sozusagen, weißt du, es ist kommunikativ einfach ein unterschiedlicher Level, auf dem wir rumschweben. Ich studiere eine Geisteswissenschaft. Das heißt, ich bin auch so von meiner Denke her Geisteswissenschaftler. Das heißt, wenn ich an Veränderung und Revolution und sowas denke, dann denke ich natürlich erstmal auf der politischen und gesellschaftspolitischen Ebene. Das heißt, meine Forderung konkret wäre, dass die Veränderungen so passieren, dass es nicht nötig wird, dass sich alle User emanzipieren müssen.
Na Moment, wenn du Geisteswissenschaftler bist, dann kennst du dich doch mit Kant und der Aufklärung aus.
Richtig. Und ich halte Kant für, soll ich jetzt nochmal den Satz drunter beten, mit der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Genau.
Das halte ich für Blödsinn und das halte ich für eine unglaubliche Verkürzung, die überhaupt nicht anerkennt, dass man in eine Welt hineingeboren wird und den Umständen ausgeliefert ist zu einem gewissen Maß. Und man hat quasi eine gewisse Gestaltungsmacht, aus dieser Hineingeworfenheit
okay, in das Leben. Raik, ich will kurz zum Punkt kommen. Du sagst also, nicht jeder User ist für sich selbst verantwortlich oder kann für sich selbst vollständig verantwortlich sein.
Richtig,
was ist,
von den Fähigkeiten
was her. Ist, was ist sozusagen deine Schlussfolgerung dann für die Netzpolitik in Deutschland?
Es muss Leute geben, die im Auftrag derer, die das nicht schaffen werden, zum Beispiel von uns dusseligen Geisteswissenschaftlern, die vielleicht auf einer anderen Ebene unglaublich leisten können, zum Beispiel in der Anwendung von Web 2.0-Ware und so weiter, da einfach so zu kämpfen, dass die Forderung, dass jeder ein Krypto benutzt oder sowas, dass die nicht mehr wichtig wird. Weil wir in einer Welt leben, also das hätte ich gerne, weil wir in einer Welt leben können, in der es überflüssig wird, dass wir Krypto benutzen, in der sozusagen auch Governance und so weiter, eine Welt, in der zum Beispiel Regierungsthemen so abgehandelt und geschlossen sind.
Okay, aber Raik, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das sozusagen ist eine...
Relativ langfristig gedacht.
Relativ langfristig gedacht ist auch, glaube ich, in der Realisierbarkeit kurz nach, ich möchte gerne den Goldpot am Ende des Regenbogens. Und wir wollen heute so ein bisschen...
Machen wir direkt nach dem Nahostkonflikt.
Über die politischen Wirklichkeiten sprechen. Also über das, was heute in der Netzpolitik geschehen soll und vor allen Dingen auch geschehen kann. Wir sind hier gerade beim bei den öffentlichen Daten eigentlich angekommen? Also ihr sagt, alles, was durch Steuergelder finanziert wurde, soll auch öffentlich gemacht werden im Netz, auch so lesbar, dass man es weiterverarbeitet?
Nein, nicht mehr öffentlich, sondern allgemeinfrei. Also ich darf es auch benutzen. Also nicht nur für mich privat, sondern ich darf auch eine Firma machen, die das auswertet.
Es soll offen zur Verfügung stehen und es soll auch verarbeitbar sein. Also sowohl juristisch als auch Technik.
Und Stefan, Moment, daraus folgt auch nicht patentierbar. Allgemeinfrei und nicht patentierbar. Also im Moment ist es so, dass Unis quasi gemessen werden in ihrer Qualität daran, wie viel Ausgliederungen sie haben und wie viel Patente auf Forschung an dieser Uni erlassen werden. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg, denn wir als Steuerzahler finanzieren die Forschung, damit das Wissen gemehrt wird, nicht damit mehr Patente entstehen. Ja?
Ich würde dazu jetzt gerne Stefan dazu nehmen, weil Stefan studiert Informatik. Und will genau über die Veröffentlichung reden. Hallo Stefan.
Achso, hallo. Nee, ich bin schon fertig mit meinem Informatikstudium und bin jetzt derzeit am Promovieren.
Deswegen. Haben Sie nicht genötigt, ein Patent zu machen?
Nein, also Gott sei Dank bin ich ja Informatiker und zum Glück, da bin ich auch sehr selber froh drüber, gibt es ja keine Softwarepatente. Ja,
da kommen wir auch noch zu.
Wo ich selber sehr glücklich bin. Aber ich bin ja selber halt Autor auch von Veröffentlichungen und muss jetzt also zumindest mal sagen, die Veröffentlichungen, die so im Bereich Informatik stattfinden, die sind eigentlich fast alle zugänglich. Also meine sind zum Beispiel auch auf meiner Homepage drauf und eigentlich schicken die Autoren sowas auch immer zu, wenn man sich natürlich auch immer liest, wenn einer das Zeug halt liest. Prinzipiell finde ich eigentlich die Herangehensweise ganz richtig. Allerdings gibt es einen Kritikpunkt, den ich eigentlich auch relativ stichfest finde. Also was zum Beispiel gegen diese allgemeine Veröffentlichung im Internet spricht, da hat mich nämlich mal einer dann drauf angesprochen und der hat gesagt, das Problem ist, dass dieser Deal zwischen, sagen wir mal, Europa, USA und Japan und Australien relativ gut funktioniert. Aber er sagt, ein relativ großes Problem ist, dass zum Beispiel gerade China sehr, sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen dann daraus abruft, aber selber seine eigenen Forschungsergebnisse nur sehr, sehr spärlich dann wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Also, dass die sich diesen Deal dann in gewisser Weise entziehen.
Das ist ein Gerücht, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nee.
Okay.
Also, das mag vielleicht in manchen Bereichen so sein, aber die ich kenne, ist nicht so. Im Gegenteil, also gerade bei der Kryptographie ist es so, dass einige der wichtigsten Ergebnisse in den letzten Jahren von chinesischen Forschern kommen.
Ja?
Ja. Okay. Und im Übrigen, selbst wenn es so wäre, entweder es geht uns um die Forschung, oder es geht uns nicht um die Forschung. Und wenn es um die Forschung geht, dann veröffentlichen wir die Sachen.
Ja.
Das ist für uns gut und wenn es für andere gut ist, naja, na und?
Naja,
und
außerdem muss man auch mit einem guten Beispiel vorangehen. Du kannst ja nicht nur, weil es ein schlechtes Beispiel in der Welt gibt, dann alle anderen zurückhalten. Also von daher.
Das ist auch eine Sache, die sich von selbst reguliert. Wenn du was erfindest und du machst ein Paper zu und die Chinesen klauen das und machen auch was damit, dann bist du immer noch vorne auf deinem Fachbereich. Das heißt, du hast den Wegweiser gesteckt, wo es lang geht.
Ja.
Und du bist der vorne ist in der Forschung. Ja.
Also nee.
Du hast immer noch einen Vorteil, selbst wenn sie es geklaut haben.
Ja, wenn ich die Sachen ja veröffentliche, also ich bin ja derzeit nicht an einer kommerziellen Umsetzung interessiert und soweit, wenn ich es ja veröffentliche, freue ich mich ja gerade, wenn Leute darauf aufbauen. Also
eben.
Dafür mache ich auch gerade die Forschung. Das war, wie gesagt, halt ein Kritikpunkt, der da mal angebracht wurde und wo ich mal wissen wollte, wie da eigentlich so der weitere Stand ist, weil darüber habe ich auch bisher nur mit einer einzigen Person geredet, deswegen fand ich den mal ganz stichhaltig.
Und also es gibt noch
ganz interessant, noch andere Argumente dazu zu finden. Also
es gibt noch einen Punkt. Also das mit der auf der eigenen Homepage veröffentlichen ist ein guter erster Anfang, aber ich war auch mal an der Uni, meine Homepage ist inzwischen weg.
Ja.
Und so wird dir das auch gehen. Wenn du die Uni verlässt, irgendwann ist deine Homepage weg und dann hast du vielleicht ein Backup von deinen Papern oder vielleicht auch nicht. Also wir sagen, nicht nur das soll allgemeinfrei sein, sondern der Staat soll es ins Internet stellen und soll dafür sorgen, dass es verfügbar bleibt.
Ja. Ist das nicht eigentlich schon gewährleistet? Na gut, im Internet nicht. Eigentlich ist es durch die Bibliothek,
Genau, also Bibliotheken sind schön und gut, aber im Moment ist es so, dass du mit Steuergeldern finanziert dein Paper froscht, und dann gibst du das einem Verlag und der publiziert das und dann kaufen alle anderen Unis das von dem Verlag. Und die Leistung ist aber von dir gekommen und die habe ich schon bezahlt als Steuerzahler.
Ja.
Und ich zahle jetzt also zweimal dafür. Erstens einmal an dich, damit du das forscht, was gut ist, und einmal an die Verlage und das pro Uni. Ja. Und das kostet ein Schweinegeld.
Ja, also dem Problem bin ich ja vollkommen bewusst. Also das ist ja wie gesagt, und deswegen stelle ich das auch öffentlich online, beziehungsweise gebe auch, also ich kann auch davon reden, das ist eigentlich gang und gäbe, auch Paper so weiter auszuteilen, wenn man die als PDFs hat und so.
Natürlich.
Ein sehr, sehr großer Teil sind ja auch schon zugänglich durch digitalen Bibliotheken von der ACM und von der IEEE, aber da zahlen die Hochschulen, soweit ich weiß, auch sehr, sehr, sehr viel Geld für, um diese Zugänge zu haben. Also die sind auch nicht gerade billig.
Das ist nicht billig, genau.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, es gibt jetzt auch so Forschung, die wird dann teilweise aus der Industrie finanziert. Was soll denn damit geschehen? Also Drittmittelforschung heißt das dann, glaube ich.
Ja, da hatte ich auch mal eine Diskussion gehabt. Da hatten wir mal einen Ringvorlesungskurs, nämlich über Patente gehabt. Wie gesagt, zum Glück sind wir in der Informatik da nicht ganz so stark von betroffen. Aber da habe ich den Dozenten mal genau die gleiche Frage.
Stefan, es würde helfen, wenn du direkt in den Hörer sprichst.
Oh, ist das besser?
Okay. Ja, jetzt ist besser.
Da habe ich denen aber auch mal genau exakt nämlich diese Frage gestellt. Da habe ich gesagt, so, naja, also im Endeffekt, ich zahle ja dann für dieses Forschungsprojekt, ich zahle für den Anteil der Hochschule, die das macht. Warum soll dann das, was da rauskommt, dieses Patent halt nicht allgemein zur Verfügung stehen für alle anderen, weil alle haben ja schon dafür gezahlt. Da ist dann der Dozent, der von einem großen internationalen Maschinenbauer kommt, nicht wirklich drauf eingegangen. Also ich habe da eigentlich genau die gleiche Meinung. Also wenn man da sagt, da wurde halt dann irgendwas erforscht und da halt Steuermittel drin sind, dann hat man es ja schon bereits bezahlt. Also
eine Sache kann man drüber nachdenken. Also man könnte ja sagen, Patente sind nicht generell schlecht, aber unser Land patentiert es, damit quasi andere Länder Lizenzgebühren zahlen müssen, wenn sie unsere Forschung gebrauchen. Also da könnte man von mir aus drüber reden. Aber ich als Steuerzahler in dem Land, der das finanziert habe, sehe nicht ein, nochmal Lizenzgebühren zahlen zu müssen.
Obwohl wir dann wieder ja bei der gleichen Frage eigentlich fast wären wie bei der Forschung. Also warum sollte dann mit einer Forschung eine Abschottung der einzelnen Länder möglich sein, bei den Patenten eine Abschottung der einzelnen Länder möglich sein, aber nicht bei der Forschung?
Na, weil man einen langen Weg geht man immer in einzelnen Schritten. Und wir können jetzt hier nicht alles auf einmal umwerfen.
Ja, aber
langfristig bin ich persönlich auch der Meinung, dass wir Patente ganz abschaffen sollten.
Aber also im Endeffekt bin ich auch gegen Patente, weil das greift zwar ein bisschen weit, aber ich glaube zum Beispiel, das geht zwar auch dann jetzt von der Netzpolitik weg, aber eine Menge Bereiche, wo es Probleme gibt, zum Beispiel insbesondere der Gesundheitsbereich, sind Pharmapatente, glaube ich, ein Teil des Problems. Dass Medikamentenpreise dann auch so hoch sind. Da muss man natürlich gucken, wie man das anders schützen könnte. Aber,
ja, das liegt an anderen Sachen.
Weil das ist ein Teil des Problems, würde ich sagen. Teil.
Ja.
Also nicht das komplette Problem.
Da machen wir mal eine eigene Sendung zu.
Ich wollte gerade sagen, also mit den Patenten kommen wir dann auch nicht weiter. Das ist ganz schön krass, so eine Thesen hier aufzustellen. dann schaffen wir in 2 Minuten. Weil Stefan, letzte Frage ist sozusagen, ich glaube, dass diese ganze Diskussion um die Patenten also tatsächlich realpolitisch spannend ist, weil ich glaube, dass viel bei der Uni ja mittlerweile auch finanziert wird über Drittmittel quasi. Und wenn man sagt, es gibt gar keine Patente mehr, zumindest in unserem Land nicht, dann gehen die halt woanders hin oder das Geld bricht weg. Und da müsste man echt nochmal sagen, also wahrscheinlich den ganzen Bildungsapparat dann irgendwie einmal umbauen.
Das stimmt halt gerade nicht.
Aber zum sehr, sehr großen Teil nicht. Also wie gesagt, gerade ich so als Informatiker und im Softwarebereich, da gibt es nun in Europa keine Patente. Da wird alles zum allergrößten Teil alles übers Urheberrecht gemacht. Und die Wirtschaft funktioniert da eigentlich auch sehr, sehr gut. Und insbesondere gibt es da einem auch, wenn man jetzt sich selbstständig macht mit einer Idee, einen sehr, sehr großen Druck, dass man sich auf nicht einem bestimmten technischen Stand ausruhen kann, weil halt solange ich 25 Jahre meine Patentgebühren bezahle, wächst da keiner mehr nach, sondern man ist halt dann ständig auch getrieben, halt von dem Punkt, wo man halt gerade ist, auch noch weiterzumachen und halt irgendwie den Kunden noch weiter zu überzeugen oder die Abnehmer der eigenen Software. Also ich würde sagen, Patente, also...
Machen wir mal eine eigene Sendung für.
Ja.
Okay. Das ist ein größeres Thema.
Stefan, aber vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, bitte.
Bis dahin, tschüss. So, ihr könnt weiterhin anrufen, 0331 70 97 110. Und wir sind jetzt bei den Patenten angekommen. Was kommt als nächstes?
Ja, wir haben noch 19. Nein, also die nächste These geht um private Daten. Und da geht es darum, dass man dem Staat eine Datensparsamkeitsregelung auferlegt. Und natürlich auch den Firmen. Ja, für die Firmen haben wir dann ein Konzept namens Datenbrief. Das haben wir schon an anderer Stelle erklärt, wie das funktionieren soll. Aber wir möchten gern dafür sorgen, dass sowohl der Staat als auch Firmen keinen Grund haben, Daten über mich zu sammeln, die sie nicht brauchen. Und wenn sie sie haben, möchten wir aktiv Anreiz schaffen, dass die Daten nicht gespeichert werden.
Ich definiere Daten, die sie nicht brauchen. Also wie unterscheiden die sich von Daten, die sie brauchen?
Na, also ein Beispiel dafür wäre, dass wir einen Personalausweis haben. Das sind jetzt nicht nur Daten, aber so als anschauliches Beispiel. Wir haben einen Personalausweis, die Briten haben keinen. Wusstest du das?
Ja, das ist das.
Die Amerikaner haben auch keinen.
Ich hab damals dort gemerkt, dass da sehr viel Aufregung war, als sie einen einführen wollten.
Genau, die wollen seit 30 Jahren einen einführen und sie brauchen ihn einfach bis heute nicht.
Und das Schöne ist ja, als Deutscher denkt man so, naja, Personalausweis gab es schon immer, wird schon irgendwie seine Berechtigung haben. Warum brauchen wir denn keinen Personalausweis?
Weißt du eigentlich, warum wir keinen Fingerabdruck im Personalausweis haben?
Nein.
Wir hatten mal einen bei den Nazis und die Alliierten haben das abgeschafft, weil sie gesagt haben, das ist unwürdig.
Oh,
und jetzt haben wir wieder einen. Toll, ne?
Aber trotzdem, warum braucht es keinen Personalausweis? Also ich meine,
weil du kannst auch ohne ihn überleben. Und es ist nicht so, dass die da weniger Strafverfolgung hätten oder mehr Kriminalität. Ja, oder dass da die Banken weniger Schrottanleihen kaufen. Ich meine, die ganzen Probleme, mit denen wir tatsächlich zu kämpfen haben, die haben alle wenig damit zu tun, ob ich einen Personalausweis habe oder nicht.
Aber andererseits sozusagen ist, macht der Personalausweis auch viele Dinge einfacher. Also wenn ich irgendwo nachweisen will, ich bin's, kann ich einfach vorzeigen und das glaubt mir auch jeder. Wie soll das denn dann, wenn es keinen Personalausweis gibt, geklärt werden?
Na, du hast ja immer noch einen Pass. Wie? Wenn du es wirklich nachweisen willst, kannst du auch deinen Pass nehmen.
Okay, da verstehe ich jetzt aber den Unterschied nicht. Also warum sozusagen...
Das ja, ist warum haben wir denn Personalausweis und einen Pass?
Naja, weil, man den, blöde, weil der Personalausweis so klein und praktisch zum Rumtragen ist und beim Pass kann man reinstempeln.
Ja, tatsächlich. Und okay, die Gesundheitskarte, also, wie ist der mit der Gesundheitskarte? Nee, warum haben wir denn Gesundheitskarten? Ja? Ich meine, es gibt so viele Beispiele, die vielleicht alle nicht offensichtlich sind. Oder die Mautdaten. Warum müssen wir denn Mautdaten aufheben von LKWs, die irgendwo langfahren? Brauchen wir das? Nee.
Dann ja, die fallen aber an. Verkehrsflusskontrolle.
Ja, Bullshit, wenn ich das mal sagen darf. Nein, wir sammeln an allen Orten und Enden irgendwelche Daten, die wir nicht wirklich brauchen, weil es nämlich einfacher ist, Daten zu sammeln, als vorher drüber nachzudenken, ob man sie eigentlich braucht oder nicht.
Und das soll in Zukunft dann geschehen?
In Zukunft soll es ein richtiges Gebot der Datensparsamkeit geben, das der Staat begründen muss. Und zwar nicht nur Larifari, ja, das ist besser für die Strafverfolgung, sondern tatsächlich handfest begründen, und zwar mit vorliegenden Zahlen und Untersuchungen, dass dieses Datum tatsächlich nützlich ist und hilft. Und dann muss immer noch abgewogen werden, ob der Schaden, der entsteht dadurch, dass das gesammelt wird, den Nutzen nicht übersteigt. Und erst dann darf das Datum gesammelt werden. Wir möchten gern eine Bürokratie schaffen an der Stelle.
Wow, die ist, diesen Satz nochmal vom Carsten
gehört. Die ist aufwendig und widerlich und eklig macht, mehr Daten zu speichern, als du brauchst.
Es ist derzeit ein Problem, dass es quasi billiger ist, die Daten einfach zu sammeln.
Aber als, natürlich,
als Überlegung
überhaupt nichts.
Als Überlegung anzustellen, irgendwie, wozu brauche ich die eigentlich?
Na klar. Das ist auch eins der Hauptprobleme. Du hörst doch immer, dass die Leute Probleme haben, Datenbanken zusammenzuführen.
Das, was sie
na,
halt.
Na, überleg doch mal, was heißt denn das? Die Leute haben Datenbanken, die sie nicht zusammengeführt haben. Das heißt, sie wollen jetzt Verbindungen schaffen, an die sie nicht gedacht haben, als sie die Daten gesammelt haben. Das heißt, sie haben die Daten gesammelt, bevor sie wussten, dass sie sie dafür brauchen. Hm. Vielleicht brauchen sie sie für was anderes. In manchen Fällen mag das stimmen. In vielen Fällen heißt es aber einfach, boah, wir haben die Daten, dann sammeln wir sie halt.
Wenn man und so schon mal dabei das. Ist. André findet das auch nicht toll und hat hier angerufen. Hallo André. Ja,
dann erzähl mal.
Jo, hallo Fritz-Team, hallo Fefe. Hallo Gast, den ich jetzt gerade nicht mehr so in Erinnerung habe.
Daniel.
Es geht mir ganz vor allem darum, wenn der Staat schon so viel Daten hat, und der hat ja ganz verdammt viele Daten über mich, warum muss ich dann jedes Mal, wenn ich irgendwas beantrage, ganz viel in irgendwelche Papierbögen einfüllen? Und selbst wenn ich das online mache, muss ich ganz viel selber ausfüllen. Und es geht ja noch weiter. Warum muss ich, wenn ich sowas beantrage, dann noch meinen Eltern zum Beispiel beim Unterhalt, was in die Hand geben, was die dann wiederum deren Chef in die Hand geben, was der dann ausfüllen muss. Warum kann ich wenigstens einen Nutzen draus gezogen werden? Also das ist so eine Sache, die
weil die doof sind. Ja. Aber, das ist gut so. Das ist eine These, die ich seit einigen Jahren äußere. Unser bester Schutz vor dem Unterdrückungsstaat ist die Inkompetenz der Unterdrücker.
Kann man öfter mal auf deinem Blog lesen, ja, aber ich möchte trotzdem irgendwo an der Stelle, ich meine, sie haben doch so viele Verbindungen, es muss doch aber möglich sein, dann für uns einen Nutzen rauszuziehen, also das will mir nicht in den Kopf, das kann man auch nicht einfach so abtun, weil sie doof sind. Ich finde, es sollte auch eine These sein, dass dass aus diesen ganzen Geschichten, die der Staat ohnehin erhoben hat, ein Nutzen für den Bürger gezogen werden muss. Und zwar ein fühlbarer. Ich meine, man kann ja mit dem Merseers Bullshit-Bingo weitermachen und kann sagen, mach doch mal irgendwelche Thesen, die sagen, es muss ein fühlbarer Nutzen für den Bürger dabei herauskommen.
Das passiert aber nicht. Also ich meine, pass mal auf, wir versuchen jetzt mal so eine These zu formulieren.
Ich möchte kurz eine Zwischenfrage stellen, und zwar ist es, plädierst du dafür, dass, was Fefe gerade gesagt hat, also Daten dürfen nur dann gesammelt werden, wenn sie einen praktischen Nutzen haben, oder plädierst du dafür, die sollen ruhig Daten sammeln, aber dann sollen sie wenigstens was Ordentliches draus bauen?
Nein, ich bin eigentlich sogar für beides. Ich meine, der Staat braucht ja die Daten.
Das geht nicht. Beides geht nicht.
Warum? Moment.
Nee, weil es sich ausschließt. Also entweder sagst du so sparsam wie möglich,
oder wir haben sogar eine These in die Gegenrichtung noch. Also wir haben sogar noch eine These in die Gegenrichtung.
Ja, aber der Staat braucht doch einige Daten bei mich. Der Staat muss doch meinetwegen wissen, ja, keine Ahnung, ich bin so und so alt, meine Eltern sind die und die. Das muss er wissen. Ne?
Warum ja, kann du, er diese du Daten bist, dann du, nicht du, du bist dafür, sozusagen, dass alle diese Daten zusammengeführt werden, was ja eigentlich gerade nicht passieren soll, wie wir heute hier schon gehört haben, weil es praktischer ist.
Ich bin dafür, dass wenn die schon zusammengeführt werden und der Staat uns das irgendwie einträgt...
Nee, das passiert ja gerade nicht. Das ist ja dein Kritikpunkt, dass es nicht passiert.
Dann sollen sie es gefälligst auch zu unserem Guten tun.
Ja, guck mal, das Problem ist, wenn du so eine Regelung hast, dann hast du nämlich die Schranke dafür, Daten zu erheben, auf es ist nützlich gelegt. Und dann, wenn sie alles speichern. Ja, ich sag mal ein Beispiel. ich fände es persönlich sehr nützlich, wenn ich keine Steuererklärung abgeben müsste, denn alle Zahlungen, die ich so mache, gehen über irgendwelche Karten oder Konten und da hat der Staat E-Interfaces, um einsehen zu können und eigentlich kann der Staat auch meine Steuererklärung für mich machen. Ja, das könnte man argumentieren, das würde mir echt Stress sparen, aber wollen wir das? Nein, wollen wir nicht.
Ja, könnte noch dein Auto überwachen, weil dann hast du gleich, musst du
genau,
kein Fahrtenbuch mehr
schreiben. Wir können auch Maut, genau, wir machen einfach Maut, indem wir GPS einbauen in alle Autos. Eine tolle Idee, haben die Niederländer auch gemacht. Aber,
ja.
Wollen wir aber nicht. Ja?
Es gibt ja auch trotzdem viel banalere Beispiele, wo es sinnvoll wäre. So, ich habe Bekannte, die wollten heiraten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Stress ist zwischen den Behörden, bis du alle Papiere zusammen hast, damit die Leute heiraten können. Obwohl vom Prinzip das alles Behörden sind, die eigentlich miteinander zu tun haben. Von der Meldebehörde und dem Standesamt und so weiter, das liegt ja jetzt nicht so weit auseinander.
Du musst ja an die Arbeitsplätze denken, ja, die das schaffen.
Das ist vielleicht das, was man sich fragen würde. Was machst du mit der vielen Zeit, die du auf einmal gewinnst? Und was machst du mit den vielen Beamten, die auf einmal überflüssig werden? Ja, und mit dem ganzen Apparat. Und das ist ja vom Prinzip das, was wir bei jeder Behörde immer wieder sehen, ist, dass jede Behörde nur versucht, eigentlich ihre Prozesse möglichst so komplex zu halten, damit eben keine Macht abgebaut wird, ja, keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber
ist das doch eine gute Idee, weil dann jeder genau nur die Daten verarbeitet, die er selber braucht und es gibt keine Zentralisierung.
Ist genau, das wollen wir auch so. Okay. Das ist übrigens derselbe Gedanke, der unserem Staat zugrunde liegt, wenn wir mal drüber nachdenken. Wir haben einen föderalen Staat und wir haben diverse Checks und Balances, die darauf ausgelegt sind, dass kein einzelner Triebtäter loslaufen kann. Ja, wenn wir noch so verrückten Kanzler haben, der kann nicht einfach irgendwelche Gesetze machen, sondern da muss noch der Bundesrat zustimmen und der Bundespräsident muss es unterschreiben und das Verfassungsgericht muss der Meinung sein, ist verfassungsgerecht. Also und diese Art von Verteilung ist die Grundidee von eigentlich allen machthabenden demokratischen Strukturen und das sollen wir auch für Daten haben.
Ich fasse mal zusammen, André hätte es gerne ein bisschen bequemer, ist dafür auch sozusagen bereit, das ein bisschen aufzugeben mit den Datensammeln, aber ihr sagt, nee, nur so wenig Daten wie möglich und vorher soll gewusst werden, dafür nehmen wir auch in Kauf, dass es sozusagen genauso unbequem ist wie jetzt, beziehungsweise vielleicht auch noch ein bisschen aufwendiger wird. Weil wir gerade, also irgendwie die Zeit läuft uns jetzt schon davon und wir sind noch nicht mal bei These 6 oder so, weil wir aber gerade über den Personalausweis gesprochen haben, würde ich gerne den Patrick nochmal dazu holen, der Erfahrungen damit hat, steht hier. Patrick, hallo.
Ja, grüß dich.
Was willst du uns über den Personalausweis erzählen?
Ja, also ich bin einfach nur, also ich habe mir einen Bart wachsen lassen.
Ein was? Ein Bart?
Ein Bart wachsen lassen, ja.
Ein Bart?
Also, ja, ich hatte vorher keine Gesichtsbehaarung und dann bin ich mit Gesichtsbehaarung über die Grenze gefahren. Nach Tschechien.
Das macht man auch nicht.
Okay.
So, da habe ich Gesichtsbehaarung gehabt und dann waren die deutschen Zöllner und gesagt, das sind sie ja nicht. Ein Personalausweis. So, und ich so, ja klar bin ich das. Und dann meinte der tschechische Grenzbeamte, ja, also der konnte dann halt auch Tschechisch und der hat dann gemeint, ja, dann müssen sie sich jetzt rasieren und hat das aber scherzhaft gesagt, ja.
Wir haben mal so einen Scherz intern gehabt im CCC und haben gesagt, ja, wir lassen uns einen Biometriebart wachsen.
Ja, genau.
Also du hast jetzt einen Biometriebart.
Also ich hatte einen Bart, ja, und damit hätten die deutschen Zöllner niemals über die Grenze laufen lassen. So, und zweite Sache ist halt die, mein Bruder, der hat halt diesen Bio-Pass beantragen müssen, weil er nach Amerika gefahren ist. Und die waren halt mit dem Biometriebild nicht zufrieden. Und dann haben die das halt so lange gedreht. Erstmal ist er halt zum Fotografen hin und hat gesagt, ja, das Bild ist nicht okay. Dann haben die noch ein Bild gemacht und dann war es dem Fotografen egal.
Das wurde dann gefotoshoppt, ja, das ist bei unseren Pässen genauso.
Genau, dann wurde das gefotoshoppt und dann war das okay und dann ist das Photoshop-Bild ist in den
Das ist ein Pass gekommen. Es gibt Leute, die sind einfach nicht kompatibel.
Der muss doch dann wieder ein super Argument für Fingerabdrücke, Wedenmuster,
Iris-Erkennung. Das ist ein Argument dafür, dass du dieses Bild nicht brauchst. Denn wenn du es bräuchtest, wärst du an der Stelle mit Photoshop nicht weitergekommen. Ja? Hier greift also unsere These, private Daten schützen. Das sind Daten, die sie nicht brauchen. Ja? Datensparsamkeit sagt, dürfen sie nicht erheben. Fertig. Genau das meinen wir damit.
Ja, das ist auch nichts anderes als ich sage, oder?
Genau. Wir sind uns alle einig. Was für eine langweilige Sendung. Nimm noch mal ein paar Quirulanten rein hier.
Alles klar, gut. Danke, Patrick. Auf jeden Fall super Geschichte. Die wird bestimmt in die Annalen eingehen. Und Quirulanten. Also du meinst Leute, die nicht deiner Meinung sind?
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Na gut, wenn ihr euch jetzt auf irgendeine Art und Weise angesprochen fühlt, gilt Folgendes.
eure Meinung
jetzt anrufen.
0331 70 97 110. Jetzt haben wir Anonymität und
Whistleblower. Leute!
Jetzt kommen die Thesen.
Wenn das verdammte rote Licht an ist, ist das Mikrofon offen.
Ja, na und? Das ist das jetzt geheim gewesen oder was?
Ne, weiß ich ja nicht. Aber
nein, ihr tut immer so. Na, wir sind, das ist doch, hör mal, das ist doch hier Teil unseres Jobs, oder?
So ein bisschen zu tun, Mysterium
aufzubauen.
Ah, verstehe. Okay.
Also.
Jetzt ist der Jochen
wir
da.
Haben schon gesagt.
Jochen fordert das unreglementierte Internet.
Bist du ein Querulant, Jochen?
Guten Morgen. Ja, Querulant, ja, wenn es nach der Gesetzgebung geht, dann bin ich ja wohl schon noch irgendwo ein Querulant. Denn Netzneutralität finde ich doch schon irgendwie ein wichtiges Argument.
Na dann erzähl mal.
Ja, geht doch nicht an, dass man zum Beispiel Google, das ist, habe ich gerade eben schon der Redaktion gesagt, man findet doch auf YouTube, auf Google gar kein YouPorn mehr. Wie kommt denn das? Das ist doch auch eine Art von Reglementierung. Hast du mal
bei Bing probiert?
Das Ding.
Ja, jetzt nur mal ein blödes Beispiel.
Das ist der Jugendschutz, das ist noch ein ganz anderes Ding. Das haben wir noch, das ist in der Tat eine These, die wir noch nicht erwähnt haben.
Ja gut, Jugendschutz hin oder her. Das mit den Netzsperren da so von wegen Mrs. von der Leyen und ihre Zensursela-Sachen und all hin und her. Nur dadurch, dass ich das verschwinden lasse, durch welche Methode jetzt auch immer, durch Proxy-Server oder dass ich eine DNS-Sperre dahinterher haue oder was auch immer, dadurch verschwinden die Sachen doch nicht aus der Welt.
Du, das ist eine Einstellung bei Google, das kannst du auch einschalten und dann kriegst du auch wieder
Porn. Na gut, das wusste ich nicht, das ist mir bloß mal aufgefallen.
Wir helfen gerne.
Okay, ich
wenn es um Porn geht, helfen wir gerne.
Ey, Leute. Oh Gott. Naja, sehr schön. Ich finde es gut, dass wir dem Jochen helfen konnten. Chaos Radio, die Service-Sendung. Viel Spaß dabei. Und haben jetzt noch den Thomas, der etwas noch zum Thema Software zu sagen hat.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo erstmal. Ich möchte eigentlich direkt zum Punkt kommen.
Eine gute Idee. Passiert viel zu selten. Vor allen Dingen Politiker machen das selten.
Ja. Könnt ihr vom CCC nicht mal eine Software entwickeln, mit der man Informationen zu politischen Problemen irgendwie sammeln kann?
Ich glaube, es gibt die Software, und die heißt Wiki.
Ja, es gibt erstens Wikipedia, da stehen auch ganz viele echt unangenehme Details zu Politikern. Und wenn sie da noch nicht stehen, dann tragt ihr sie ein. Ja, und dann gibt es Abgeordnetenwatch, da stehen auch ganz viele echt peinliche Sachen. Ja, das Hauptproblem ist nicht die Software. Die Software gibt's. Ja, du kannst über Wikipedia alles eintragen, wenn du möchtest. Oder kannst auch ein eigenes Wiki machen. Die Software.
Ja, du kannst die Software, die Informationen zwar sammeln, aber du kannst sie schlecht darstellen. Also zum Beispiel, wenn du ein Softwareprojekt hast und das Ding hat Probleme, also Bugs oder sowas, dann trägst du das ja nicht in einem Wiki ein, sondern in einem Bugtracker.
Ja.
Und,
also du willst Bugs von Politikern sammeln?
Nicht von Politikern, sondern...
Ja, das ist doch mal eine coole Idee eigentlich.
Vom politischen System.
Und von Gesetzen. Von Gesetzentwürfen. Das wäre doch mal geil. Ein Bugtracker für Gesetzentwürfe. Wollen wir das nicht mal machen?
Also jetzt sagen, das ist der Punkt, wo ich jetzt...
Das ist ein cooler Punkt, den notieren wir mal.
Aber sag doch mal noch mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was ein Bugtracker ist.
Was soll ich das sagen? Ja, es ist halt ein System, ein Software-System, wo man halt konkrete Informationen über Probleme in Systemen ganz zentraler Stelle sammeln kann.
Und das zeigt dann automatisiert auch an, sozusagen hier Komponente blablabla bla bla hat Probleme mit Komponente blablabla. Bla bla.
Ja genau, und man kann die auch halt filtern nach Priorität und so weiter. Und man kann halt Analyse an zentraler Stelle sammeln.
Da könnte man dann gleich noch einen Valomaten draufsetzen.
Ja, ich weiß nicht, aber ich meine...
Nee, eigentlich kannst du Gesetze automatisiert durchfallen lassen, wenn sie mehr als n Bugs haben.
Aber jetzt mal ernsthaft, also ihr vom CCC habt ja eine Menge politische Probleme auf dem Radar. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge andere politische Probleme, zum Beispiel Atomkraft oder Bürgerrechte, Frauenrechte und so weiter. Ich meine, die Informationen dazu sind über tausende von Webseiten und Blogs verstreut und wenn man die wirklich mal versucht zu sammeln, dann wird man wahnsinnig, weil das so verstreut ist, das ist unglaublich eigentlich. Und es wäre eigentlich mal schön, wenn man das an einer zentralen Stelle so sammeln könnte.
Vom Prinzip geht das ja Richtung Open Government so, dass du eben die Bürger mit einbeziehen kannst in Entscheidungsprozesse, den Bürgern ermöglicht, Feedback zu geben zu bestimmten Dingen. Und also die Software dafür existiert in vielen Fällen natürlich noch nicht, aber das ist so, ich sag mal, die Bewegung, die in diese Richtung geht und die eben ermöglichen möchte, dass viel mehr Leute sich an diesen ganzen Prozessen beteiligen. Und das ist natürlich sicherlich sinnvoll.
Ja, von Open Governance möchte ich gar nicht nochmal reden. Es geht eigentlich erstmal nur darum, Informationen überhaupt zu sammeln. Was man damit macht, das ist ja schon der zweite Schritt.
Du willst eine praktische Lösung, aber der Redakteur hat dich eingetragen, du seist in der Softwarebranche tätig. Warum schreibst du diese Software nicht?
Der hat einen nicht überhört.
Deswegen, nicht?
Ich bin nicht in der Software-Branche tätig.
Oh, prima.
Deswegen, sonst würde ich das ja gerne machen, aber mir fehlt halt das Geld dazu.
Das Geld, okay.
Nein,
das
der Skill. Na, pass auf, dann gehst du zum CCC und lässt dir das zeigen. Wir haben schöne Hackerspaces. Und da hängen Programmierer ab und dann kann man hingehen und sich das zeigen lassen. Also mal unabhängig davon, Verteiltheit von Daten wird gerne als Nachteil gesehen, aber es ist auch ein Vorteil, weil es nämlich das System weniger angreifbar macht. Wenn du eine zentrale Webseite hast, wo alle Daten sind, dann muss diese Webseite, müssen die dann runterfahren und dann ist deine ganze Bewegung entkernt. Aber wenn die Daten dezentral liegen, dann ist das schwieriger und deswegen ist auch der CCC eine dezentrale Vereinigung.
Aber schick ist die Idee schon.
Schick ist die Idee schon und ich finde auch, man sollte das tun. Software zum Sammeln und Verteilen von Daten, das ist im Grunde die Haupt- und Kernaufgabe von Informatik und überhaupt von Software.
Thomas hat die Idee gehabt, vielen Dank dafür.
Genau.
Wie viele Thesen haben wir jetzt noch übrig eigentlich?
Na, wir werden sie ja nicht alle verlesen.
Wir haben aber wie viele Thesen
noch
haben wir
noch? Noch zwei in dem Blog, den wir angefangen haben.
Die skippen wir?
Moment, ganz kurz sprechen wir die an.
Okay, wir machen jetzt Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
Gut,
und danach sprechen wir die an und danach machen wir weiter. Alles klar.
Habt ihr euch auch immer schon mal gefragt, wo wir ihr erstes Video gedreht haben? Was Apparat und Modeselektor am Hackeschen Markt treiben? Oder warum sich Wir sind Helden partout nicht auf einen Bandnamen einigen konnten? Die Fritz Music Tours. Auf den Spuren der Berliner Popmusik. Jetzt auch mit Walking Tour. Zu Fuß durch Berlins musikalische Mitte. Immer mittwochs und sonntags. Und die Bustour gibt's natürlich auch weiterhin. Immer samstags oder nach Wunschtermin. Wann genau und wo genau? Fritz.de. Fritz Music Tours Berlin. Neue Musikgeschichten zu neuer Musikgeschichte. Zu Fuß, im Bus und an der Hubschrauber-Variante arbeiten wir noch. Fritz. Und das hört man.
Um kurz nach 11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Kajetan Dürlich. Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten. Die Bundesversammlung wählte nach über 9 Stunden Christian Wulff. Der Kandidat von Union und FDP erreichte im dritten Wahlgang eine Mehrheit von 625 Stimmen. Der Bewerber von SPD und Grünen Gauck bekam etwa 130 Stimmen weniger. Bundeskanzlerin Merkel begrüßte die Wahl von Wulff und erklärte, dass er der richtige Mann für dieses Amt sei. Wulff wird dann morgen in seinem neuen Amt vereidigt. Die EU will, dass die einzelnen Mitgliedsländer freiwillig ihre Ferienzeiten untereinander abstimmen. Damit will sie verhindern, dass alle Leute zur gleichen Zeit in den Urlaub fahren. Das wiederum wäre gut für den Tourismus. Die Branche beschwert sich außerhalb der Hochsaison über leere Betten. Deutschland reagierte auf den Vorschlag skeptisch. Die einzelnen Bundesländer hätten schließlich jetzt schon zu unterschiedlichen Zeiten Ferien. Hurricane Alex behindert die Ölbekämpfung im Golf von Mexiko. Wegen meterhoher Wellen mussten die Rettungsschiffe den Hafen anlaufen. Das Abschöpfen und Abfackeln des Ölteppichs kam zum Stillstand. Die US-Regierung hat sich mittlerweile entschlossen, ausländische Hilfsangebote für die Ölbekämpfung anzunehmen. Es handelt sich um 22 Angebote aus 12 Ländern. Deutschland ist bereit, unter anderem Barrieren zum Ölaufsaugen und technisches Personal zur Verfügung zu stellen.
Sport.
Beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist Titelverteidiger Roger Federer im Viertelfinale überraschend ausgeschieden. Der 6-malige Wimbledon-Sieger unterlag dem Tschechen Tomáš Berdych in 4 Sätzen und erreichte damit erstmals seit 2002 nicht in der Runde die letzten 8.
Wetter.
Grasler, ach egal. Wittenberge und Angermünde 17 Grad haben wir jetzt, die aktuellen Temperaturen. Frankfurt, Neuruppin 19, Potsdam und Cottbus 21 und Berlin zwischen 18 und 22 Grad. Heute Nacht sind hier und da noch ein paar Wolken unterwegs, aber es bleibt meistens trocken. Die Temperaturen gehen heute bis auf 11 Grad runter. Morgen wird es wieder ziemlich schön, viel Sonne und wieder sehr, sehr heiß draußen mit bis zu 30 Grad.
Verkehr.
Vorsicht, auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Weißensee und dem Dreieck Pankow steht im Baustellenbereich ein kaputtes Auto. In der Gegenrichtung ist zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder die linke Spur dicht. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder West, da gibt es Gefahr durch ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der rechten Spur. Da bitte also ganz besonders vorsichtig fahren. A20 Kreuz Uckermark Richtung Rostock zwischen Prenzlauer Ost und Pasewalk Süd sind in beiden Richtungen Tiere auf der Fahrbahn unterwegs und das besonders in der Höhe Parkplatz Glocko Ost. Und das war's. Und wie sagt man das jetzt richtig? Kannst du Grand Slam ist das peinlich. Gott, ist das peinlich.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos Radio in Blue Moon und es geht heute um Thesen zur Netzpolitik, weil der Herr de Maizière ja in der letzten Woche 14 davon an den Start gebracht haben. Fefe vom Chaos Computer Club und Daniel meinen, das ist irgendwie nicht so golden und von den 14 kann man genau keine verwenden.
Wir müssen mindestens 15 machen, ist doch völlig klar. Mindestens.
Und deswegen haben sie selber welche mitgebracht. Wir hatten schon, dass Daten geschützt werden sollen, dass öffentliche Daten an Start kommen sollen, dass jeder User einen Internetanschluss haben soll. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Es gibt eigentlich mehr Thesen, als ich vermute, wie wir umbringen. Kurz zu dem Blog, wo wir jetzt gerade sind.
Unterbringen.
Mit den öffentlichen Daten.
Ja. Ja. Also vom Prinzip, wenn wir schon dabei sind, alle möglichen Dinge zu schützen, dann muss auch, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil, müssen Publikationen im Internet auch geschützt werden können. So dass eben so etwas wie Zensur oder auch das ans Licht bringen von unbequemen Wahrheiten über unser Kommunikationsmedium Nummer 1, dass das eben auch geschützt wird. Und das ist was in Deutschland zum Beispiel auch fehlt. Also es gibt keinen Schutz für sogenannte Whistleblower hier, der im Gesetz verankert wäre. Es gibt zwar umgekehrt den Schutz für Journalisten und die Möglichkeit, dass Journalisten ihre Quellen schützen können und dann eben dazu was publizieren, aber es gibt keinen Schutz gesetzlich verankert für die Menschen, die eben etwas ans Licht bringen können. Das knüpft ja auch ein bisschen an das, was der Anrufer eben, ich habe den Namen vergessen, gesagt hatte, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben müssen, Bugs in der Gesellschaft zu tracken oder gewisse Missstände aufzudecken. Das ist was wir uns sicherlich auch wünschen würden für die netzpolitische Seite hier.
Das heißt, es geht jetzt aber darum, dass die Leute geschützt werden, diese Informationen ins Netz bringen, nicht die Informationen im Netz selber.
Genau. Also stell dir vor, du bist Oberst Klein und du hast gerade.
Ne, das ist mir schon klar. Das hört sich nur am Anfang so an, als ob sozusagen jede Information, die einmal im Netz gelandet ist, dann auch dort bleiben darf.
Na, das ist ja im Moment
auch zusammen schon so miteinander. Ja, hängt aber auch relativ eng miteinander zusammen. Also es bringt ja auch nichts, wenn du nur den Menschen schützen kannst, aber niemand kann das im Internet publizieren, weil die Publikation irgendwie zensiert wird, ja? Das sind zwei Punkte, die relativ eng miteinander verknüpft sind.
Also finde ich auch noch ein Problemfeld, dass man dann sagen kann, ja gut, aber ich möchte vielleicht Daten, die über mich ins Netz kommen, dann doch wieder löschen. Und dann ist die Frage, wo verläuft die Grenze? Aber das führt zu weit. Ja. Wir haben noch ganz viele andere Thesen.
Genau. Relativ eng damit zusammenhängt natürlich, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, ja, das Recht auf Anonymität. Das hat auch im täglichen Alltag eigentlich jeder. Das heißt, ich kann meine Meinung kundtun, ich kann mich mit Leuten austauschen, ohne dass ich diesen Leuten meinen Namen verraten muss, ohne dass ein Provider gibt, der mir diesen Austausch ermöglicht und der dazu Verkehrsdaten von mir vorhält. Und genau das muss eigentlich auch fürs Internet gelten, gerade noch mehr als für jedes andere Medium, weil das Internet eben auch global ermöglicht, dass Menschen sich untereinander austauschen und die demokratischen Prozesse darüber sehr stark gefördert werden. Das heißt, zum einen muss ein Recht auf Anonymität verankert werden und zum anderen muss auch verankert werden, dass eben Leute, die Anonymitätsdienste, wie das mit dem Tor-Netzwerk zum Beispiel ja gegeben ist, anbieten, dass diese Leute auch vor Repressalien durch den Staat geschützt werden.
Definiere mal Repressalien. Naja, also weil das finde ich bei dem Tor-Netzwerk halt immer spannend.
Hausdurchsuchung war irgendwie das größte Problem.
Ja,
wenn du eine Tor-Exit-Not betreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch im Moment in Deutschland, dass du eines Tages Besuch von der Polizei erhältst und die bei dir alles, was irgendwie entfernt nach Computern aussieht, raustragen.
Was vom Prinzip ja schon zeigt, wie wenig überhaupt dieses ganze Vorgehen angepasst ist an die Realität. Wenn jemand einen Tor-Node betreibt, dann steht er nicht bei ihm im Wohnzimmer in der Regel und das bringt überhaupt nichts, die Wohnung zu durchsuchen und dort alle Computer mitzunehmen. Also das ist ja schon was, wo die Realität vollkommen entkoppelt ist irgendwie von dem, wie man von staatlicher Seite da vorgeht. Aber es geht auch um Dinge wie Haftung und oder den Haftungsausschluss eigentlich und eben das Recht, einen Anonymisierungsdienst anzubieten, ohne dafür haftbar zu sein, was mit diesem Anonymisierungsdienst dann im Endeffekt gemacht wird durch Dritte.
Also wir haben ja schon eine Sendung gehabt über WLAN gerade und das geht in dieselbe Richtung natürlich. Im Grunde möchten wir nicht, dass Leute belangt werden, weil sie ein offenes WLAN betreiben. Im Gegenteil, das sind Helden. Ja, denn die geben mir Internet, wenn ich verreist bin.
Okay, so, weiter geht's.
Genau, so, der nächste Komplex, da geht's erstens um den Urheberrechtsschutz. Wir finden nämlich, der ist im Moment viel zu sehr ausgeufert. Im Moment ist es so, dass Leute regelmäßig von Abmahnungen und irgendwelchen Abmahnvereinen belästigt werden und dass da Strafen angedroht werden und die Musikindustrie da mit Fantasiezahlen operiert, dass eine existenzielle Bedrohung für die Einzelnen daraus entsteht. Und deswegen finden wir, das muss mal entkernt und saniert werden und finden unter anderem, dass da eine Bagatellgrenze eingeführt gehört, wenn irgendwelche Privatleute eine Urheberrechtsverletzung machen und da keinen irgendwie kommerziellen Hintergrund hatten und keinen Vorteil daraus gezogen haben, dann ist einfach mal irgendwie, dann wird das nicht verfolgt. Also wir finden, die Zahlen, die da hantiert werden, die sollten mal auf eine faktische Basis gestellt werden und wir brauchen sowas wie eine Bagatellgrenze in der Strafverfolgung. Und wir können eigentlich auch noch über ein paar andere Sachen nachdenken, aber das ist eine eigene Sendung.
Also das heißt,
immer jedenfalls
revolutioniert. Das ist ja sogar noch viel schlimmer. Das hatten ja einige Publikationen auch auf WikiLeaks zum Beispiel gezeigt, dass aus diesem ganzen Urheberrechtsschutz und Abmahnwahn eigentlich ein Geschäftsmodell gemacht wird. Und dass es mittlerweile ja lukrativer zu sein scheint, dass man eben jemanden verfolgt wegen einer Urheberrechtsverletzung, als überhaupt das Material, was man verkaufen möchte, eben zu verkaufen. Und das ist ja schon vollkommen pervers an sich.
Genau, also wir finden, Urheberrechtsschutz gehört revolutioniert, das muss mal komplett neu gemacht werden.
Ihr nehmt aber sozusagen auch in Kauf, dass es, also da steckt schon noch so ein bisschen die politische Forderung dahinter, dass Urheberrechtsschutz für Privatleute eigentlich Unsinn ist und ihr denkt, das soll wirklich einfach jeder haben, was er will.
Na, ganz so nicht. Aber wenn ich mir eine MP3 runterziehe, dann finde ich, dass der Aufwand für die Verfolgung übersteigt den Gewinn für die Gesellschaft durch die Verfolgung um ein Vielfaches. Und da muss irgendwo eine Grenze gezogen werden. Und also wenn jetzt jemand erwischt wird und der hat irgendwie 2 Terabyte MP3s dabei, dann ist die Grenze überschritten. Aber wenn jemand irgendwie mit einem MP3-Player rumläuft und da sind irgendwie ein paar Songs drauf, die er sich kopiert hat, naja, mein Gott, na und? Ja.
Okay, wäre auch spannend, wo man diese Grenze dann zieht.
Jetzt, genau, das ist eine andere Frage.
Jetzt würde ich gerne noch mal kurz den Andreas dazu nehmen, weil das passiert nämlich viel zu selten. Er hat Erfahrung mit Internetzensur im Ausland. Hallo Andreas.
Ja, hi.
Was genau ist dir denn passiert?
Passiert, also kurz den Hintergrund. Ich bin Servicetechniker und bin eigentlich 80% des Jahres nicht in Deutschland, sondern ja in China, Russland, Japan und solchen Geschichten.
Die ganz freien Länder.
Ja, genau. Also in China ist zum Beispiel Folgendes passiert. Ich sitze ganz normal im Hotel, Internet ist gratis, alles schön und gut. Wikipedia funktioniert einfach nicht. Es hat damals nicht funktioniert. Das ist schon ein paar Jahre her. Es kam einfach eine Blank-Seite.
Naja, das haben wir ja auch manchmal.
Ja, das ist okay. Und einfach, ich möchte einfach nur so ein bisschen erzählen, was. Und letzte Woche in Italien bin ich auf so eine sogenannte Stoppseite gestoßen. Da kommt dann irgendwie ein offizielles Logo von der Polizei und sagt, hier, da dürfen Sie nicht drauf.
Cool, was war denn das, wo du denn hin wolltest?
Eine Pornseite natürlich. Also ich meine, aber ich dachte, wir haben das nicht. Ich dachte, die EU diskutieren erst darüber und Italien macht das einfach schon.
Naja, Berlusconi halt, ne? Der ja, macht ja komm. Noch ganz andere Sachen.
Ja, das ist auch, aber wenigstens konnte er seine Banken retten mit den 500-Euro-Scheinen.
Ja.
Naja, anyway. Und einfach die Quintessenz, was ich damit sagen möchte, ist, was ich nicht verstehe. Ich meine, die Leute, die wissen, dass man diese technischen Sperren machen kann. Schön und gut. Da können sie vielleicht auch einige Leute mit abhalten, davon auf diese Seiten zu kommen. Aber ich bin in China auf die Wikipedia-Seite gekommen. Ich bin auch in Italien auf meine Porno-Seite gekommen. Also mit ein bisschen Anleitung und Google-Fragen komme ich da doch immer wieder hin.
Womit hast du es gemacht?
Na Moment, der Punkt ist eigentlich ein anderer, ne? Der Punkt ist, dass es alles näher, als es für uns aussieht. Also nicht für uns vom CCC. Wir wissen ja, wie nah das ist. Deswegen kämpfen wir ja so laut dagegen.
Richtig.
Aber die Normalbevölkerung denkt einfach, ach naja, wenn das so schlimm wäre, wie der CCC sagt, dann würde das schon nicht passieren. Weil wir hier in Deutschland, wir haben eine Demokratie, bei uns gibt es sowas nicht. Ja,
wir
aber
haben
das
eine Konzerndiktatur,
halt
das ist was anderes.
Ja, aber das ist einfach, die Leute realisieren es nicht. Und man muss einfach sagen, also es gibt in andere Länder, wo du sowas erleben kannst. Zum Beispiel der arabische Raum, die haben auch weitgehende Internetzensur. Also das ist in der Tat in vielen Ländern der Welt ein echtes Problem, dass das Internet zensiert wird und das ist nicht nur eine theoretische Sache, wo der CCC aus ideologischen Erwägungen gegenkämpft.
Nein, das ist
real.
Realität. Das ist absolut klar.
Ja.
Das ist die Realität.
So sieht das aus.
Und in jedes Land hat halt seine, seine Tabuthemen. In Deutschland zum Beispiel ist es unsere Vergangenheit. Das wird in Japan ganz anders gehandelt. Da kann ich ganz normal in ein Geschäft gehen und original SS-Uniformen kaufen. Das ist da überhaupt gar kein Problem.
Naja, versuch mal in Japan Schamhaare zu finden.
In Japan was?
Schamhaare zu finden. Also das ist ja
richtig.
Die Gesellschaft in Japan zum Beispiel möchte ja gerne zensiert werden. Das ist nochmal so ein kulturelles Problem, was ja auch besteht. Dass der Japaner.
Möchten die das?
Ja, natürlich. Also die meisten Japaner sehen das Internet als Bedrohung und dass es eben Dinge gibt, die ihre Kinder dort bedrohen und dass es am besten der Staat in irgendeiner Art und Weise regulieren muss. Aber
also
das
genau
ist
wie unsere
Politik. Als guter Vater sitze ich neben meinem Kind, wenn es am Computer sitzt.
Genau. Und das ist auch dein Bildungsauftrag, nicht nur dem Kind gegenüber, sondern auch dem Rest der Welt gegenüber, dass du das erzählst. A, wie man Zensur umgeht, wenn man sie hat.
Richtig.
Und B, dass das Aufpassen auf das eigene Kind der Weg ist, wie man Medienkompetenz vermittelt.
Klar. Also,
und nicht zensieren vom Internet.
Solange mein Kind nicht 18 ist, habe ich auf mein Kind aufzupassen.
Genau.
Ganz genau einfach. Das.
Ja, exakt.
Nur, ja.
Weitermachen.
Ja, ich kann das vielleicht machen, aber jetzt überleg doch mal, die meisten Leute, die müssen inzwischen schon zwei Jobs haben und das geht nicht mehr mit denen. Also, die können das nicht.
Da kann man sich ja eine Hartz-IV-Kraft einstellen dann. Ja, Witze ist immer einfach. Tut mir leid.
Nein, das ist, da kommen wir wieder zum Punkt, dass 80% der Leute das zwar vielleicht als Idee ganz gut finden, aber das praktisch gar nicht umsetzen können.
Tja, das ist unser Auftrag, das zu ändern.
Da sind wir wieder bei der Bildung und ich fand es auch gerade spannend, das über Japan zu hören, weil ich mich das auch manchmal in Deutschland frage, sozusagen, vielleicht wollen die Leute das ja einfach, dass das alles so schön sauber und
viele Leute wollen einfach, was du ihnen erzählst. Das ist, nennt sich Perception Management.
Ah, das ist
heißt auch nicht mehr PR, das heißt jetzt Perception.
Das ist aber auch eine eigene Sendung, oder?
Das ist auch eine eigene
Sendung. Wir haben bestimmt noch ein paar Thesen.
Also wir machen noch ein paar Thesen.
Wir haben jetzt noch 10 Minuten und...
wir machen einfach ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Also die nächste These ist, dass EU-Richtlinien bitte, wenn sie schon erfüllt werden, dann als Schnittmenge erfüllt werden. Also wenn sich 10 Länder treffen oder wie viel wir jetzt halt sind in der EU, wie viel sind wir, 23? Keine Ahnung. Also wenn sich die EU mal wieder einigt, dass wir eine Cybercrime Convention brauchen, dann soll bitte am Ende jedes Land die Schnittmenge implementieren und nicht jedes Land irgendwie, wozu sie gerade Bock haben. Bei uns ist das regelmäßig so, dass wir nicht nur alles implementieren, sondern noch drüber hinausgehen. Also unsere Regierung nutzt das dann als Vorwand, um Sachen, die sie vorher innenpolitisch nicht durchgekriegt haben, einfach trotzdem zu machen und lügen uns dann ins Gesicht, das sei notwendig, um die EU-Richtlinie zu erfüllen. Und das möchten wir gar nicht mehr.
Da hast du gerade Vorratsdatenspeicherung gesagt?
Nein, nein.
Okay.
Gut. Aber das wäre ein Beispiel. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast. So, die nächste These geht um Softwarepatente. Da sind wir nämlich auch dagegen. Und zwar nicht nur, weil wir persönlich in der Branche tätig sind, sondern weil Softwarepatente eben die Basis des Internets betreffen. Die Basistechnologie im Internet. Und das sind inzwischen nicht nur Router und IP-Pakete, sondern das sind auch Sachen wie Videocodecs. Ja, H.264. Kann ja mal jeder googeln, was es da für Probleme gab mit H.264 im Browser und warum Chrome und Google jetzt VP8 macht, das ist alles eine unglaubliche Grütze mit den Softwarepatenten. Wir haben die hier zwar theoretisch nicht, aber es gibt in Amerika welche und da sieht man, was das für Probleme hat, die auch uns hier betreffen und das braucht man alles nicht, die müssen wir uns nicht geben, diese ganzen Probleme, deswegen sollten wir nicht nur bei uns dafür sorgen, dass es keine Softwarepatente gibt, sondern wir sollten die bereits erlassenen Softwarepatente vom Europäischen Patentamt allesamt für ungültig erklären und festschreiben, dass es auch nie wieder Softwarepatente gibt
bei uns. Wie, wenn es gar keine gibt, wie konnten die denn dann erlassen werden?
Ja, das Ganze ist Patentamt fragen, das verstehe ich auch nicht. Klingt für mich wie ein Widerspruch, ist aber so.
Okay, herzlich willkommen in der Patentpolitik.
Genau, da machen wir auch mal. Das Problem ist, das Patentamt ist inzwischen ein sogenannter Profit Center. Die nehmen nämlich Geld pro Patentanmeldung. Und wenn die anfangen, zu viele Patente zurückzuweisen, haben die Angst, dass dann weniger neue reinkommen. Ja, deswegen nehmen sie lieber mehr Patente, auch wenn die ungültig sind. Und die Firmen spekulieren darauf, dass die irgendwann gültig sind. Und dann müssen sie halt nicht mehr anstehen, um ihre Patente reinzukriegen, sondern die sind halt schon drin.
Wow, nochmal eine eigene Sendung.
Nochmal eine eigene Sendung, genau. So, die nächste These, da geht es um Haftung. Und zwar meinen wir damit erstens die Internetprovider. Also wenn ich meinen Blog irgendwo hoste, dann ist das meine Verantwortung und nicht die von meinem Provider. Und der Provider hat unter gar keinen Umständen für irgendwelche Inhalte zu haften, die ich da reingestellt habe.
Punkt. Und wenn du deinen Blog hostest, bist du
dann auch... Wenn ich einen Blog hoste, wo auch andere Leute posten können, dann habe ich keine Verantwortung für die Sachen, die andere Leute bei mir reinstellen. Aber es gibt eine Takedown, Notice und Takedown-Sache, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Regelung. Wenn ich gegen irgendwas verstoße mit meinem Blog, weil irgendein Typ da was gepostet hat, ja, und ich habe das noch nicht gesehen oder es war mir nicht klar, dass das eine Verletzung ist, dann sagt man mir Bescheid und ich muss das dann zeitnah löschen. Und wenn ich das nicht tue, dann kann man drüber nachdenken, ob ich belangbar werde. Aber sobald dieses Damoklesschwert der Haftung über einem schwebt, ist das ein großer Hammer, der im Moment dafür sorgt, dass alle möglichen Geschichten einfach verschwinden. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk löscht gerne mal einfach Nachrichten aus den Archiven oder bei Tagesschau-Streams heißt es dann, aus rechtlichen Gründen darf dieser Teil nicht gesendet werden. Oder wenn Panorama mal wieder einen Beitrag gemacht hat, der übers Ziel hinausgeschossen ist, dann kommt die große Haftungskeule und dann rechnet sich eben NDR aus, naja, es ist jetzt billiger, das erstmal rauszunehmen und später kann man es ja wieder reinstellen. Aber das später wieder reinstellen gibt es halt nicht mehr, wenn wir auf 7 Tage limitieren. Also diese Haftungskeule ist im Moment der große... das große Damoklesschwert, mit der unter anderem die Urheberrechtssachen durchgeführt werden.
Also, aber sozusagen, um zusammenzufassen, es geht euch nicht um Verantwortungslosigkeit, sondern es geht darum, dass jeder nur für sein Zeug.
Jeder haftet für das Zeug, was er gemacht hat und nicht für andere Leute Sachen. Denn wenn wir anfangen, den Internetprovidern Haftung anzudrohen für Inhalte anderer Leute, dann werden sie einfach dafür sorgen, dass Sachen nicht mehr veröffentlicht werden, wenn irgendein Zweifel besteht.
Und dann haben wir wieder
eine Diktatur. Das wollen wir nicht. Deswegen muss das von vornherein vom Tisch. Das ist im Moment eigentlich auch so geregelt. Aber wir möchten gerne, dass es so bleibt. Deswegen sagen wir das nochmal extra. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch 2 Thesen, die uns wirklich wichtig waren. Wir haben nämlich die Rundfunkräte. Und zwar ist da der Punkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Quelle ist für Daten. Ja, wir haben auf der einen Seite natürlich die privatwirtschaftlichen Verlage, die uns Zeitungen wie sagen wir, den Spiegel oder Tagesspiegel oder was weiß ich publizieren. Da können wir unsere Daten herbeziehen. Oder wir können zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und der hat im Moment den Auftrag, uns zu informieren. Und zwar unabhängig. Aber das hilft ja nicht, wenn ich eine Woche im Urlaub bin und während der Woche kann ich das nicht abrufen, weil es nämlich einen Filter auf das Land gibt. Und wenn ich zurückkomme, ist es nicht mehr im Archiv. Also wir finden...
Die 7 Tage ist nur tagesaktuell. Das ist also die Verweildauer, so heißt es so schön, ist ein Jahr.
Ja, das hängt vom Inhalt ab.
Ja, genau, es hängt vom Inhalt ab.
Genau, aber das ist doch scheiße.
Und warum überhaupt auch nur ein Jahr? Also warum wird das überhaupt begrenzt in Zeiten, in denen wir eigentlich speichern können, ohne dass uns der Platz ausgeht? Also ist ja nicht
weil,
so.
Ne, das liegt ja nicht daran, an technischen Gegebenheiten, es liegt ja daran, dass es gewisse Leute gibt, die sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat im Netz nichts zu suchen. Also jetzt grob zusammengefasst.
Nein, aber das ist doch eine vollkommen unsinnige Argumentation. Ich bezahle doch mit meinen Steuergeldern, dass es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt.
Genau.
Und ich bin doch heute kein Konsument mehr, der mit seinem Weltempfänger zu Hause sitzt, sondern ich bin jemand, der primär das Internet benutzt. Und das ist doch eigentlich, wenn ich möchte, dass es diesen Rundfunk gibt, den öffentlich-rechtlichen, dann doch im Internet. Alles Weitere können wir von mir aus drüber reden, ob wir das noch brauchen in Zukunft.
Naja, bis auf Radio, da brauchen wir zumindest am letzten Mittwoch im Monat
Sender
in Berlin. Aber abgesehen davon, wenn ich dafür bezahle, dass diese Inhalte gemacht werden, und dass sie vorliegen, die liegen ja auch digital vor, dann möchte ich bitte, dass mit meinen Geldern auch dafür gesorgt wird, dass die für immer abrufbar sind. Ja, also wenn irgendwie ein Blitz einschlägt und ein Erdbeben das Archiv frisst, okay, da kann man drüber reden. Ja, aber es soll jeder irgendwie vertretbare Aufwand getrieben werden, damit das im Internet verfügbar ist und bleibt.
Was haltet ihr von der Idee, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle seine Inhalte unter eine Creative Commons Lizenz stellt und damit quasi so eine Art Cloud-basierte Verteilung seiner Inhalte macht.
Du, wir haben ja darauf, das folgt ja aus dem anderen Ding, was wir gesagt haben. Sachen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Ja. Gut, das ist jetzt keine Steuergelder, aber mit öffentlichen Mitteln.
Wird sie dann bald.
Genau, das ist ja auch bald, sind automatisch allgemeinfrei. Ja, das finde ich auch nach wie vor.
Das finde ich auch.
Und das gilt auch für Rundfunk, natürlich. Und die Sachen sollen alle im Internet sein und bleiben. Und dazu gehört eben nicht nur, dass die Daten alle da sein sollen, sondern auch, dass wir uns an den Auftrag erinnern sollen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dass das Programm eben nicht wie im Moment von irgendwelchen Rundfunkräten überwacht wird, wo irgendwelche Leute drin sitzen, die ich nicht wählen kann, sondern die nach irgendwelchen Kriterien vergeben sind, völlig untransparent und wo im Grunde, also beim ZDF ist ja relativ offensichtlich gewesen, Klientelpolitik betrieben wird, sondern das soll tatsächlich unabhängig sein. Ja. So, das war zu den Rundfunkräten. Und die letzte Forderung, die sind wir auch schon fast am Ende, richtig?
Was, nein?
Du meinst, eine haben wir noch.
Wir schaffen es noch?
Eine haben wir noch, genau. IT-Großprojekte. Also wir hätten gerne, dass IT-Großprojekte tatsächlich mit Sachverstand gemacht werden und nicht als Förderprogramm wie im Moment. Im Moment ist es so, wenn die Regierung irgendwelche IT-Großprojekte macht, wie zum Beispiel Mautbrücken, dass sie dann eben nicht danach gehen, was sinnvoll und umsetzbar ist, sondern dass sie das größtmögliche Projekt sich überlegen, dann irgendwas von Exportschlager faseln und nicht danach gehen, ob das A sinnvoll, B bezahlbar und C eine Restwahrscheinlichkeit hat, dass es auch funktionieren kann. Und nicht nur bei IT-Großprojekten, auch bei Gesetzen hätten wir gerne, dass die Regierung vorher mal einen Experten fragt und dann auch auf die hört.
Es wird ja genug nach Experten gefragt. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt gehabt.
Wir werden auch immer wieder gern befragt übrigens, aber man hört nicht auf uns.
Ja, genau.
Und das du wolltest doch die Geschichte zu diesem Punkt erzählen, die ich jetzt wirklich gerne noch hören würde. Ich weiß nicht mehr,
Hackertools, genau. Hackertools. Ja. Das war genau so ein Ding. Da sind wir, also der CCC, ist praktisch als Sachverständiger vorgeladen worden in einen Bundestagsausschuss. Da ging es um das Hackertool-Verbot und ich bin da hingegangen für den CCC. Und wir wurden mit den Worten begrüßt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie nochmal gekommen sind, nachdem wir Sie schon die letzten 3 Male ignoriert haben. Und dann dachte ich so, das ist jetzt ein Witz, oder? Aber genau so war es. Da waren, weiß nicht, 12 Sachverständige. Alle haben unisono gesagt, dieses Gesetz ist scheiße, macht es nicht, ihr macht euch lächerlich, alle lachen über euch und ihr werdet unsere Industrie kaputt machen. Haben alle gesagt. Alle Sachverständigen haben es gesagt. Und die Politiker haben es angehört und haben dann doch dafür gestimmt.
Gleich danach?
Ja, ziemlich direkt danach, klar. Also das ist ja nur ein Ausschuss, die machen ja nicht das Gesetz. Aber der Ausschuss schreibt dann ein Papier, da steht drin, das ist ein gutes Gesetz, stimmt dafür. Das geht dann an die Fraktionen und die stimmen dann halt nach Fraktion. Das heißt, die Sachverständigen lädt man nur ein, damit ich nachher nicht sagen kann, aus Formgründen ist das Gesetz ungültig, denn da sind keine Sachverständigen befragt worden.
Ach, das gibt tatsächlich eine Verpflichtung aber in
Deutschland. Es gibt, ja na klar, sonst würde ich es doch nicht machen. Also die fragen Sachverständige und ignorieren es. Und zwar regelmäßig. Das ist kein Einzelfall, sondern das ist tatsächlich also so gut wie immer so. Da werden Sachverständige eingeladen und das sind auch tatsächlich Sachverständige. Das wäre ja meine Idee gewesen, wenn ich irgendwie der Mafia-Boss wäre, der hier seine Diktatur managen muss. Dann hätte ich mir vorgestellt, dass ich da einfach irgendwelche Pfeifen einlade, die halt aber meiner Meinung sind. Aber nein, die laden tatsächlich Sachverständige ein, die alle unisono dagegen sind und dann machen sie es trotzdem.
Und da bin ich ja mal gespannt, ob man das irgendwie jemals umsetzen könnte. Ich glaube es ja direkt nicht. Wir haben jetzt heute über Thesen gesprochen und du hast manchmal betont, dass das sozusagen deine persönliche Meinung ist, aber manchmal auch gesprochen, dass mehrere Leute das so sehen. Wird es da noch so eine Art Paper, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also irgendwie ja. Internet abrufbar, die
das Thesen ist der CCT? Plan. Genau, das ist der Plan, dass wir in naher Zukunft zeitnah
gesprochen wie ein wahrer
ein Politiker. Paar Thesenpolitiken veröffentlichen, klar. Und ja, also das ist erstmal nur ein Entwurf hier, aber das wird es auch in schriftlich geben und mit, ihr werdet auch, wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr die uns jetzt schon geben natürlich.
Im Blog zur Sendung auf chaosradio.de.
Genau.
Da gibt's auch den Podcast demnächst. Ich danke euch fürs Hiersein. Fefe und Daniel waren heute hier zu Gast, um mal darüber zu sprechen, wie Netzpolitik in Deutschland aussehen sollte, nach Meinung des Chaos Computer Clubs. Nach uns folgen, wie jede Woche um diese Zeit, Smith & Smart. Und vorher, denn ich sage übrigens gerne, was die in der Sendung machen und die posten das normalerweise auch meistens. Aber diese Woche haben sie es irgendwie total verpeilt. Ich kriege jetzt von draußen gerade Handzeichen. Ja, guck doch mal, wir haben es noch reingeschrieben. Jetzt ist zu spät. Jetzt hören wir die Musik, die ich noch ausgesucht habe und die auch an... Was? 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 Ich hab's gepostet, du Idiot. Ja, nachdem ich nachgefragt habe, oder was?
Nein, guck doch mal richtig da.
Ja, guck doch mal richtig da. Also pass auf.
Murmel, musst du mal richtig schauen.
Wir gehen jetzt einfach, überlassen euch diesen komischen Chaoten hier, die nicht wissen, wie das komische Gesichtsbuch funktioniert. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt mal schnell. Viel Spaß euch noch mit den komischen Verrückten. How much weed they drink and how many 40s they smoke. How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, upping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang. Boing, bang, boom, jump, bang. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. So you said to I'm paper. We'll be right back.
forget I'm in your extended network.
Biatch. Ah, es ist schön. 2000. Smart hat mich gerade dazu verdonnert.